herzlich willkommen hier im Zirkus. Hier kommt auch schon der kräftige Roland. Einmal Applaus bitte. Und hier kommen vier Pferde, die auf fünf Bällen balancieren. Bitte schön. Applaus. Hier kommt unsere Gewichtheberin, die Elvira, die einen Löwen auf den Rücken tätowiert hat.
Oho.
Hier kommen unsere Clowns, Enno und Benno, die schon ganz viel Wasser sich gegenseitig ins Gesicht gespritzt haben.
Oh, Enno, ich bin ein
Und hier kommen Fans. Auch hier kommen die Elefantenparade, kommt aus Pappmaché. Wir haben wir seitdem wir die Sache mit Peter und mit Twitter damals, darf man jetzt ja gar nicht mehr sagen. Sind jetzt aus Pappmaché, jonglieren auf einem Rüssel für andere echte Elefanten.
Oh!
Applaus bitte. Hier. Und jetzt kommen die Löwen. Die Löwen sind auch nicht echt. Das sind Hunde, die verkleidete Hunde, die Feuer spucken. Das Feuer ist echt. Hier kommt unser Schneckenzirkus. Hier von den kleinen Steppkes hier, die bringen ihre Schnecken hier mit rein. Die werden dann später Kunststücke durch den Feuerreifen, werden die durchhüpfen. Applaus. Und hier kommen auch hier kommen die Clowns nochmal von vorhin, die haben was vergessen, die haben einen Freund hinten noch vergessen. Benno.
Finde ich gut.
Und hier kommen in einem kleinen Auto hineingequetscht viele Clowns, die habe ich vergessen vorhin aufzuzählen. Die heißen Schlaubi, der Dings, der Verleihnix und die anderen, die können Sie im Programmheft, können Sie später, 5 Euro. Und hier
Schlaubi, ich will was von
hier. Hier kommt unsere Seite. Hallo, kann die Kapelle bitte, ich bin ja noch nicht fertig hier, kann die Kapelle nochmal... Entschuldigung, kleines Loch.
Das Seil ist hoch da oben.
So, genau. Nochmal. Ja. Hier dann, jetzt kommt apropos Seil, die SeiltänzerInnen aus Bulgarien. Haben wir frisch einfliegen lassen für sie. Die werden auf diesem Seil klettern und versuchen, verschiedene Spezialitäten zuzubereiten, die sie später dann am Merch für einen kleinen Obolus sich genehmigen können.
Sollen wir für die auch klatschen?
Ja, bitte. Applaus. Der Abend wird übrigens gesponsert von der Sparkasse. Wenn Sie wollen, können Sie ja mal hier die Flyer, die liegen hier aus, wo die Elefanten draufstehen. Wenn Sie
habe ich ja mein Girokonto, das ist ja cool.
Ja, und hier kommt ja auch schon unsere Hauptattraktion, der Seelöwe, den wir aus dem Zoo hier ganz billig eingekauft haben, der balanciert einen Elefanten auf seinem Rüssel, auf einen Ball, der von den Pferden gezogen wird.
Entschuldigung, war zu früh mit dem Klatschen.
Applaus für den Seelöwen. Und hier, jetzt wird es aber ganz, Achtung, meine Damen und Herren, spitzen Sie Ihre Augen und Ohren. Hier kommt der allererste Flohzirkus. Wir haben Applaus für den Flohzirkus. Das war eine Idee von Jens. Herzlichen Dank. Und jetzt kommt natürlich dann noch hier unser Stand-Up-Comedian, der Werner. Der ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Also,
warum
Applaus.
Sieht er aus wie ein alter Filmregisseur?
Ja, der wollte auch mal mitkommen. Der hat gesagt, er möchte auch mal das schnuppern. Hat auch eine Kamera dabei.
Aha.
Und hier kommt die Kamera. Bitteschön. Applaus für die Kamera. Und hier jetzt kommt unsere Hauptattraktion. Die Kapelle, die haben wir selber gecastet. Die haben wir auf der Straße hier zwischen den zwei Städten haben wir die zusammengebucht. Applaus. Und jetzt kommen nochmal alle auf die Bühne und jetzt kommt dann noch unsere Jongleurin, die wird mit brennenden Messern wird die Fackeln.
Können Sie den letzten Teil nochmal wiederholen? Den habe ich akustisch nicht verstanden.
Die Jongleurin wird mit brennenden Gabeln fackeln.
Ach so.
Okay. Die ist neu dabei. Die ist neu dabei, seitdem wir die nicht mehr mit den Kamelen. Weil vorher waren die Kamele nämlich die Hauptattraktion. Ja, und hier kommen auch schon unsere Bobbycars. Das ist nämlich hier, die Bobbycars werden auf einem Seil, das Sie über sich sehen, gespannt sein und
ach, und hier ist das schön im Zirkus. Ich mag das. Das wäre Kindheitserinnerungen. Wie ich da so früher saß als kleines Kind und gewartet habe, bis mein Vater vom Messerwerfer wieder freigegeben wurde und geweint habe.
Entschuldigung, können Sie nicht so dazwischen rufen?
Achso, es war laut, Entschuldigung. Ich war auf laut.
Es war etwas laut. Ja, der Abend wird gesponsert von der Spark... Habe ich schon, Moment.
Wow, da habe ich ja mein Girokonto. Cool.
Und jetzt kommt unser... ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum die dabei sind, aber hier, Literatur ist für Sie auch noch dabei. Hier, die Sendung. Müssen wir das wirklich machen?
Fragen Sie das doch nicht, das Publikum.
Also hier ist noch Kultur für Sie. Viel Spaß, ja. Ja, bitte, muss auch nicht. Bemühen Sie sich nicht.
Cool, da habe ich ja mein Girokonto.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Herr Eisenbart, sind Sie rot oder sind Sie weiß heute? Das ist die große Frage.
Ist das jetzt schon wieder mit Ihrem Nazi-Code?
Nein, Nasencode.
Und schwarz gibt's gar nicht?
Nee, es gibt nur weiß und rot, Sie dürfen Sie aussuchen.
Dann bin ich weiß.
Okay, gut.
Was bin ich jetzt? Was habe ich gewählt?
Sie sind jetzt Hüter.
Hä?
Hüter der sozialen Normen. Pendant.
Meinen Sie Pedant?
Pedant. Genau, Pedant.
Pedant, meinen Sie?
Penetranter
mit
Pedant.
Ohne N?
Ja, und Sie müssen mich quasi hinweisen auf die Regeln, die gelten, und ich breche die Regeln.
Und das ist rot?
Das ist rot.
Die Regeln brechen?
Mhm, ja, und auch so durchstolpern durch die Regeln, und Sie müssen schauen, dass ich nicht aus der Reihe tanze.
Ist das der Hanky-Code?
Nein, das ist nicht der Hanky-Code, Herr Eisenbart, das ist der Clown-Code.
Ist, okay. Ja gut, der Clown-Code.
Hier ist Eisenbart und Meisendraht, ja, das formidable Magazin für Eigenart. Bin Eisenbart rot, das gegenüber sitzt der Eisenbart. Sitzt der Eisenbart, der weiß ist.
Ja,
weiß angemalt
mit einem tränenden Auge. Ich bin pedant. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie Eisenbart zu sich selber gesagt haben.
Sie hören Literatur,
ja.
Magazin, Literaturmagazin aus der Metropolregion Nürnberg auf Radio Z, Ihrem Lieblingssender.
Ja, früher haben wir noch gesagt Literatur aus der Metropolregion, mittlerweile ist nur noch die Sendung aus der Metropolregion.
Ja, das stimmt aber auch auf eine Art, denn wir haben sehr viel überregionale Einsendungen. Es wird Texte geben, Sie werden Literatur hören zu einem Thema, nämlich Herr Eisenbart.
The Clown.
Der Clown, nicht wahr? Die Figur des Clowns, nicht wahr? Der vielleicht sogar ein Hans Wurst. Es soll über Humor gehen auch, über, über Figuren, über Figurenkonstellationen.
Ich lasse mich mal überraschen, ich weiß bisher gar nicht, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Ich dachte, wir sprechen heute ausschließlich über Heinrich Seböll.
Nein. Das ist das Einzige, was Sie an Literatur zum Thema Clown vor sich sehen?
Ja, ja, und Mario und der Clown habe ich auch noch dabei. Mario und der Clown.
Aber war das nicht?
Von Thomas Mann.
Aber Thomas Eisenbart.
Ja, genau.
Da haben Sie aber, das sind Sie aber falsch.
Ah, okay.
Abgebogen.
Naja, wollen wir doch mal sehen.
Mario und der Dompteur wäre es gewesen.
Ja, da bin ich mal gespannt, was Sie vorbereitet
Wenn
haben.
Wenn der Dompteur nämlich kommt in die Stadt.
Ich bin blank. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Clown ist.
Dann muss ich fast die weiße Nase aufziehen, Herr Eisenbart.
Ja,
heute.
Gut, dann geben Sie mir die...
Vielleicht tauschen wir die Rollen nochmal. Sie sind weiß und sind rot.
Sie haben sich das Rote hier jetzt aufs Mikrofon drauf gemacht.
Ich habe eine Clownsnase auf dem Mikrofon gemacht, aus Spaß, das weil das Thema ist Clown. Ja. Herr Eisenbart, Clown?
Ja.
Was glauben Sie, was würde du denn sagen, dass ein Clown ist?
Kleptomanie?
Mhm.
Nee?
Nein, C-L-O-W-E.
Ach, the Clown?
Ja.
Ich würde sagen, ein Bajazzo, ein Spaßmacher.
Ja, ja.
Also jemand, der sich verstellt,
ja,
um andere zum Lachen oder Weinen zu bringen.
Da haben Sie aber schon was gesagt, was ich mal ein bisschen am Fragezeichen setzen würde. Warum verstellt er sich denn?
Ja, weil es ist ja ein Ausbildungsberuf von der IHK. Man kann ja in 3 Jahren kann man ja sich zum Clown ausbilden lassen. Ich habe mal einen kennengelernt, einen Paul. Der hat es gemacht und der hat aber ist nicht den ganzen Tag so verkleidet rumgelaufen oder mit einer Nase oder so.
Ist ein Clown immer verkleidet, Herr Eisenbart?
Nee, eben nicht.
Ja, eben.
Der ist aber auch privat und wir haben privat zu tun gehabt. Der hat aber die ganze Zeit so jongliert. Der hat alles,
sehen Sie,
was er
hat es sich nicht verstellt auf der Bühne, hat es einfach weitergemacht.
Genau.
Jongliert von der Bühne alles, gegangen und jongliert auf der Bühne gegangen.
Ja, alles, was er gesehen hat, hat er jongliert. Und da habe ich mir gedacht, ja, der junge Mann, der ist dazu vielleicht auch geboren.
Ja, eben. Ja, aber sehen Sie,
das widerspricht ja
Ihrer These, dass das eine Verstellung ist.
Ja, aber im Duden steht ja viel Unsinn.
Ja, aber im Duden
da steht ja zum Beispiel Sellerhorn. Ne?
Mhm.
Das ist doch...
Also der Duden definiert Clown als Spaßmacher im Zirkus und der Varieté.
Ah.
In der Online-Version gibt es sogar ein Foto dazu mit roter Nase. Aber braucht man vielleicht gar nicht.
Und da steht so Shutterstock drüber?
Ja, ich weiß nicht genau, was drüber steht. Habe ich nicht recherchiert, Herr Eisenbart. Ich wage zu behaupten, dass diese Definition nicht erschöpfend ist. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Clown und habe festgestellt, es ist ein sehr, sehr breiter Begriff, der sich über die Jahrhunderte sehr stark gewandelt hat. Wenn Sie mit Leuten reden, die Schauspiel studiert haben oder auch Theater, die sagen, ja, Clown, das ist eine Art von Figur, das kann ich einbauen in ein Theaterstück zum Beispiel.
Ja.
Eine Figur, die naiv durchs Leben stolpert und dem Publikum vielleicht sich auf die Seite des Publikums stellt.
Denn Laurel zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Das ist
aber es gibt auch Leute, die sagen, Clown, das ist ein ZirkuskünstlerIn zum Beispiel. Aha. Die sind dann für Pausenspäße da, als Beispiel, nicht wahr? Das ist ja was anderes.
Ich dachte, die sind im Krankenhaus.
Gibt auch welche im Krankenhaus, die funktionieren auch wieder anders. Also es gibt ganz, ganz viele Arten von Clowns über die Jahrhunderte. Es gibt zum Beispiel auch die Clownsfiguren in der Commedia dell'arte, Herr Eisenbart.
Aha.
Kennen Sie Commedia dell'arte? Was macht das? Was
ist das? Ist so ein Figurenstück. Das ist so Commedia dell'arte ist. Da gibt's immer dieselben 5 Figuren oder 8 Figuren, die immer das. Und da wissen die Menschen schon, die sich's angucken. Aha, das ist der Doktor, der Dottore.
Der Dottore.
Dann das ist die Putzfrau zum Beispiel.
Ja.
Die aber alles weiß.
Ja.
Die eigentlich alles durchsteigt.
Ja.
Und die so ein Love Interest ist.
Ja, richtig.
Und dann gibt es aber auch so einen Clown. Ich weiß aber nicht, wie der Clown heißt.
Ja, es gibt zum Beispiel eine Harlequin-Figur.
Harlequin.
Als Beispiel.
Ja, Arlecchino.
Arlecchino. Ja, zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Clown-Figuren und die verändern sich auch über die Jahrhunderte auch oder über die Zeit auch in der Commedia dell'arte. Was aber interessant ist, ist, dass von der Commedia dell'arte, also es ist eine Art von Stegreiftheater,
ja,
in Eisenbart, da stehen, wie Sie gesagt haben, nur die Figuren
eigentlich fest und so ein grober Plot. Ja. Und der Rest wird auf der Bühne quasi erst von den Figuren selbst entschieden.
Die wissen quasi, wo sie hin müssen.
Ja.
Das ist ein bisschen wie bei Mumblecore.
Ja.
Wo man dann sagt, wir drehen jetzt die und die Szene und ihr seid am Anfang da, ja, mental. Und dann geht ihr aber in die Richtung.
So genau, und da gibt es dezidiert Clown-Figuren, die unglücklich, stolpernd sich solidarisieren, auch mit dem Publikum, die auch, ja, eine bestimmte Schicht der Gesellschaft repräsentieren sollen. Es gibt aber auch so Figuren wie Narren zum, ja, Beispiel, die gab es schon vorher, also Commedia dell'arte ist 16. Jahrhundert.
Ja.
Davor gab es ja schon Narrenfiguren, auch hier gerade im mittelwesteuropäischen Kontext.
Stimmt.
Die auch eine Art Clownsfigur sind, denn sie sind auch naivlich, überschreiten Grenzen gesellschaftlicher, ja, Normen und zeigen uns so, was denn gesellschaftliche Normen sind. Darauf kommen wir gleich zurück.
Allerhand.
Ich wollte noch mal kurz in die
Ethik. Das ist schon für die Einführung ganz schön tief. Ist schon recht
viel. Wir werden auch da noch tiefer einsteigen müssen. Ich habe so viel dabei.
Sie Clown. Können mir ja schon mal sagen, wo wir jetzt hingehen
langsam. Wir gehen jetzt gleich, dann mental. Fangen wir doch gleich mit Christian Knieps an, der uns gleich von der Commedia dell'arte und dem Narren erzählt. Das gerne. Passt thematisch gerade in diesen Aufreißer. Ich wollte noch kurz eben die Wortherkunft des Wortes Clown ist auch noch interessant. Das ist nämlich nicht ganz geklärt mal wieder.
Ja.
Haben sie wieder geschlampert in Heidelberg oder, ja, wo auch immer?
Stimmt.
Ich habe zwei verschiedene Stränge, etymologische Stränge gefunden, zwei Hypothesen, wo das herkommen könnte.
Ja.
Denn das Wort taucht zuerst schriftlich bei Shakespeare auf.
Ja. Wie so vieles.
Wie so vieles. Also es ist aus dem englischsprachigen Raum entsteht dieses Wort.
Cloven.
Cloven. Nicht wahr? Auch da ist es sehr nah an dem, was wir als Narren im Deutschen bezeichnen. Also bezeichnet eine Gesellschaftsschicht oder eine Figur im gesellschaftlichen Leben, die aus dem bäuerlichen Kontext in die Stadt kommt,
ah, ja,
und deshalb sich nicht auskennt mit den städtischen Gepflogenheiten und deswegen tölpelhaft und unbedarft wirkt.
Ja, fast schon lachhaft.
Und die Herleitung ist entweder, man geht aus dem Lateinischen, vom Lateinischen aus, da wäre es dann Kolonus,
ah, ja,
für eine bestimmte Art von Bauer,
ja,
also eben das Bäuerliche. Oder eine andere sehr interessante, spannende Herleitung, die ich gefunden habe, ist, das kommt aus dem Oxford English Dictionary, die Herleitung, und da sagt es, dass es eigentlich, Moment, dass es eigentlich vom Klumpen herkommt.
Aha.
Also isländisch, Klumpi, ja, Klumpen, und bedeutet Erdklumpen, nicht wahr? Und da die Verbindung von Bauer zu Erde.
Ja.
Und dass daher quasi das Wort Clown kommt, von, ja, Erdklumpen. In jedem Fall, in beiden Fällen, jedenfalls sind das die Bauerntölpel, die in der Stadt sich wiederfinden und plötzlich als unbedarft wahrgenommen werden vom Rest der Gesellschaft und quasi als Paradebeispiel dafür stehen, wie man sich nicht zu verhalten hat.
Ja.
Wir hören jetzt mal kurz in den Christian Knieps rein, der uns noch mal kurz den Bogen schlägt zwischen Narr und Clown.
Gut.
Und dann reden wir noch mal kurz über die historischen Clowns.
Wir reden noch länger.
Ja, vielleicht auch lang, ja.
Ja.
Clownesque. Ein akrobatischer Mummenschanz. Disclaimer. Dieser Text wurde unter Zuhilfenahme von menschlicher Intelligenz erstellt und berührt nur insofern das geistige Eigentum anderer, als dass jene menschliche Intelligenz Wissen von anderen Menschen aufgesogen hat, um daraus einen neuen Text zu generieren. Personen: ein Clown, ein Narr. Set: eine Bühne. Einziger Akt: der Clown und der Narr treten auf und beäugen sich, ehe der Clown beginnt. Woher kommst du? Aus der Commedia dell'arte. Was? Commedia dell'arte. Und das glaube ich sofort, dass du aus einer Komödie stammst. Commedia dell'arte. Der Sender? Nein, der Kunst. Oh, meine Güte, du bist noch begrenzter, als du aussiehst. Während du sagst, dass ich begrenzt bin, zeigst du deine Begrenztheit mit jedem Atemzug. Hören wir mit diesen Beleidigungen doch mal kurz auf. Dann wärst du ein Narr. Aber gut, du bist keiner, sondern ein Clown. Was soll das denn heißen? Dass man als Clown eben nur ein Clown ist. Und als Narr ist man was Besseres? Natürlich. Wir waren hoch angesehene Spielmannsgesellen, um Könige und andere adelige Menschen zu belustigen. Clowns sind was für den Pöbel. Immerhin sind wir nicht ausgestorben. Mag jetzt nicht für deine Argumentation sprechen. weil auch die Könige ausgestorben sind. In der modernen Demokratie braucht es halt den seichten Clown, der über seine Füße stolpert und dämlich klingt, wenn er redet. Wir Narren hingegen, wir waren so inspirierend unterwegs, dass wir ganze Geschlechter beeinflusst haben. Und seid am Ende ausgestorben. Ich sehe das recht einfach. Ich bin ein Clown und hehr. Und du magst mal wichtig gewesen sein. Aber Narren gibt es nicht mehr. Quod erat demonstrandum. Nur ein Clown glaubt einem Clown. Nur ein Narr glaubt an irgendetwas anderes als an das eigene Geschwätz. Dann sind wir schon zwei, die ihren Beruf verfehlt haben. Vielleicht wärst du besser ein Narr und ich ein Clown. Gott bewahre, dann wäre ich auf einmal schrecklich lustig. Und ich würde schrecklich aussehen und Kinder erschrecken. Nein, das traue ich dir nicht zu. Sieh dich an. Die kleinen Kinder würden lachen, wenn sie dich sehen. Und dich würden Könige hochkant rauswerfen und als Deppen ins Gefängnis schmeißen. So sind wir doch alle Kinder unserer Zeit. Auch deine Zeit wird ablaufen, mein lieber Clown. Fragt sich nur, wer dich ersetzen wird. Hoffentlich nicht diese Influencer. Die sind so gar nicht lustig. Bist du auch nicht? Na, ein klitzekleines bisschen schon, oder? Aber nur ein sehr klitzekleines bisschen. Dann bin ich ja beruhigt. Was für ein Glück. Ich nämlich auch. Indem sich beide beruhigt haben, alle ab.
Gut. Ja.
Sie haben was Wichtiges.
Ja, ich hatte was Wichtiges. Ich hatte ein Telefonat. Mit so einem großen Telefon habe ich dabei. Schauen Sie.
Ja.
Meter lange Telefonhörermuschel.
Da weiß man gar nicht, wie man gleichzeitig reinhören.
Ja, da braucht man zwei Personen.
Ja, die sich auch gegenseitig anrufen.
Ich glaube, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Und schauen uns jetzt erstmal kurz den Narrenbegriff an, denn ich glaube, der Narrenbegriff gibt uns so ein bisschen ein paar Punkte, die dann in den Clownsbegriff einführen heißt. Aber was ist denn ein Narr für Sie?
Einer, der es besser wissen könnte, aber nicht macht.
Ach so.
Der ist quasi der, das ist einer, der eigentlich, sagt man ja so Narr. Narr ist einer, der sich verstellt, um die Wahrheit zu sagen, aber in falsch, der tut so, als wäre er zu dumm, um es zu verstehen, aber er sagt die Wahrheit. Bisschen so Ironiefreak, würde man heute sagen.
Ja, ja.
Die jungen
Peoples. Interessant, Ironiefreak, taucht auf. Im historischen Kontext gibt es zwei Arten von Narren.
Aha.
Es gibt die sich verstellen.
Ja.
Und es gibt die sich nicht verstellen, die inkohärente Dinge tun, ohne es selbst zu wissen und dadurch quasi etwas offenbaren.
Ja.
Nicht wahr? Narren, vor allen Dingen jetzt, wenn wir an das Mittelalter denken oder vor allem an das späte Mittelalter, sind aber auch natürlich irgendwie in einem gesellschaftlichen Gefüge, irgendwie kommen die vor, zum Beispiel auf einem Hof, nicht wahr? Der Hofnarr zum Beispiel, aber es gab natürlich auch städtische Narren, die durch die Straßen laufen und etwas tun.
Okay.
Und mit Brechen von gesellschaftlichen Normen arbeiten. Zum Beispiel der Hofnarr, der an der Tafel, wenn König, weiß ich nicht, König Larry sitzt an der Tafel, speist mit seinem Gefolge und der Narr sitzt auch dabei und verhält sich absolut daneben, könnte man sagen. Zum Beispiel
der Pups
zum Beispiel ganz laut. Oder reibt sich das Essen irgendwo ins Gesicht hinein, statt in den Fressbrett.
Ja.
Als Beispiel.
Ja.
Dann sagt der König Oho. Und dann denken sich alle Oho. Nicht wahr? Und sehen am Beispiel des Narrens, wie man es nicht zu tun hat. Das ist ein ganz wichtiges Moment bei dem Narren, dass sowohl Subversion stattfindet, also ich muss mich nicht an die Regeln halten als Narr.
Ja.
Und darf mich auch außerhalb der Regeln bewegen.
Ich muss
aber
ja
gleichzeitig
fast schon.
Ist meine Funktion wiederum, die Regeln zu bestärken, indem ich sie breche.
Ah.
Find ich faszinierend.
Ja, finde ich sehr spannend. Und
es gab ja im Mittelalter auch so Narren, die wurden rumgereicht zum Teil. Die hatten eine eigene Berühmtheit.
Weil die so gut das gemacht
haben. Weil die das so gut gemacht haben.
Aha.
So, das ist der Narr. Und aber auch da sehen Sie, es entzündet sich ganz viel an Regelbruch.
Ja.
Was Sie zum Beispiel vorhin meinten, es gab dann später, das ist aber erst im späten Mittelalter aufgekommen, diese Art von Hofnarren, die quasi Kritik üben
Und
sich geschickt und auch rhetorisch geschliffen den Ist-Zustand dem König sagen durften, auch als Kritik, weil sie ja nur die Narren waren und dadurch die Wahrheit quasi sprechen konnten.
Ja. Da konnte der König immer sich rausreden, indem er sagt, naja, der ist ja...
Ist ja der Narr.
Richtig. Der weiß es nicht besser.
Das kam aber erst sehr spät auf. Aha. Also zuerst waren das oft, sagen wir mal, geistig beeinträchtigte Menschen, die Narren waren und die auch gar nicht sich verstellt haben, sondern die waren halt einfach da als Belustigung. Das war ja menschenverachtend auf eine Art auch.
Ja.
Und so hat sich der Narrenbegriff über die Zeit verändert. Dann müssen wir noch ganz kurz über Narren...
Bisschen so wie bei Amadeus, ne? Oder Tom Halsey, wo der den Mozart so spielt, als wäre er ein bisschen zurückgeblieben. Das ist wahrscheinlich so, dass man dann sagt, ne, deswegen klassische Musik, also Mozart lieber nicht. Ist es das? Dass der Miloš Forman gesagt hat, lieber was ist ich, einen, nehmen Sie mal einen ehrlichen Brahms zum Beispiel, oder so, auf jeden Fall den nicht. Das war ja furchtbar.
Ja.
Der hat ja gepupst bei Tisch. Ich glaube, der war das. Ich glaube, der wollte es auch machen.
Ich wollte kurz nochmal ganz in den historischen Nürnberg. Herr Eisenbach, es gibt ja so eine Bronze bei uns. Was sehen Sie, wenn Sie von der Lorenzkirche in Nürnberg aus starten, Richtung Hauptmarkt laufen, da wo das Christkindl sagt, ich bin hier und gebe euch Geschenke.
Ja. Ja.
Kurz bevor Sie in den Hauptmarkt einmarschieren, kommt so eine Eisdielenecke.
Ja.
Und was ist auf dem Platz davor? Was für eine Bronze?
Pifikus?
Nee. Was sie auf?
Das ist der...
eine ganz große Bronzeskulptur.
Das ist doch dieser Brunnen.
Nee, kein Brunnen.
Ehekarussell.
Nein, das ist am Weißen Turm, Herr Eisenbart. Aber ich glaube, vom selben Künstler tatsächlich.
Oder meinen Sie den Ochs an der Fleischbrücke?
Nein.
Oder diese Kugel? Zerbrochenen Kugeln?
Nee, Herr Eisenbart, da ist ein Narrenschiff.
Ein Narrenschiff, das meine ich ja.
Herr Eisenbart, das Narrenschiff.
Das habe ich ja gemeint.
Und es gibt eine ganz, ganz spannende... Also man glaubt auch, dass das Wort Narr populär geworden ist durch dieses Buch Narrenschiff. Hier, Sebastian Brandt hat das geschrieben.
Johann Sebastian Brandt?
Nein, ohne Johann. Einfach Sebastian Brandt. Ah. Das Narrenschiff ad Narragoniam. 1994 veröffentlicht. 1494, Entschuldigung. Und eines der erfolgreichsten Bücher der Reformation,
aha,
Herr Eisenbart. Und da wird die Welt quasi als Schiff dargestellt, auf dem all die moralischen Verfehltheiten, und da haben wir wieder die Grenzüberschreitung, quasi dargestellt wird.
Ja.
Und es war ja ein ganz, ganz großes Genre in der Zeit der Reformation, moralische Verfehlungen darzustellen in Buchform und dann drauf zu zeigen, sagen, ja, so macht's nicht. Und da sehen Sie gleich die Parallele zum Narr. Herr Eisenbart, kennen Sie den Grobianismus?
Nein.
Das ist eine literarische Strömung aus der Zeit.
Erzählen Sie mir mal. Das
sind Bücher, in denen aufgeschrieben, die einfach nur erzählen, wie Leute sich daneben benehmen.
Ui.
Und was anderes ist in den Büchern nicht zu finden.
Im Ernst?
Ja, und damit quasi zu bestärken, dass das falsches Verhalten ist.
Also wie ein frühes, lustiges Taschenbuch?
Ja.
Ja?
So ein bisschen.
Würden Sie das so unterschreiben?
Struwwelpeter vielleicht.
Struwwelpeter. Ja.
Ich muss noch kurz in diesen historischen, es gibt bei uns nicht nur ein Narrenschiff, was auf dieses Buch von Sebastian Brandt Bezug nimmt, sondern es gibt auch in Nürnberg einen ganz bestimmten historischen Bezug zu einem Narrenschiff.
Aha.
Sagt Ihnen Hölle was?
Hölle.
In Bezug auf Nürnberg? Höllenzüge?
Nee, erzählen Sie mal mehr.
Eisenbart, kennen Sie Schembadlauf?
Nein.
Sie kennen den Schembadlauf nicht?
Nein.
Der hat auch was mit Narren zu tun.
Was ist das?
Herr Eisenbart, das ist eine auch in der Renaissance eingeführte Fastnachtstradition in Nürnberg gewesen.
Aha.
Zuerst...
aber jetzt nicht sowas wie auf Borkum.
Doch, tatsächlich ist das, was der Borkum-Skandal uns am nächsten kommt, allerdings schon längst vorbei ist. Bei uns gibt es das so nicht mehr.
Ja, ein Glück.
Es war eine Fastnachtstradition, die dadurch angefangen hat, dass die Metzgerzunft...
Ja.
In Nürnberg, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind 1400, 1500, irgendwie sowas.
Ja.
Um den Dreh. Zeit der Reformation auch.
Ja.
Und die Metzgerzunft hat sich enthalten bei einem Zunftaufstand. Haben quasi verschiedene Zünfte gegen die Obrigkeiten rebelliert und die Metzgerzunft hat sich rausgenommen.
Ja.
Und als dieser Aufstand niedergeschlagen wurde, haben die Metzger als Belohnung ein Privileg bekommen.
Aha.
Nämlich beim Fastnachtszug durften sie Masken tragen.
Ja.
Das heißt, nur die Metzgerzunft durfte mit Masken zur Fastnacht herumlaufen, was dann ein besonderes Privileg war.
Ja.
Und über die Jahrzehnte danach hat sich das so verselbstständigt, dass die Metzger Lizenz zum Maskentragen verkaufen konnten.
Ah ja.
Und dann hat sich die jungen Patrizier, die reichen Schnöselkinder, ja, haben sich diese Maskenprivilegien erkauft.
BWL Henning.
BWL Henning und...
Und Jura Albrecht.
Die haben dann sich das Recht, Masken zu tragen, an Fastnacht erkauft. Und das wurde dann zum Rolls-Royce oder zum Porsche vielleicht unter den Fastnachts-Sachen.
Ja.
Nämlich, es war ein Prestige-Event, sich dort zu verkleiden. Und zwar als verschiedene grausame Figuren, unter anderem Frauen. Und zum ersten Mal in der historischen belegten Geschichte, die sind sehr gut belegt, diese Fastnachtszüge, diese Schembertslaufe, da gab es jedes Jahr ein Buch, in dem genau beschrieben wurde, wie die Kostüme aussahen, gab es einen Festwagen.
Ja.
Und das war auch, soweit ich das recherchieren konnte, das erste Mal, dass Fastnachtswägen, wie wir sie heute kennen, wo politische Darstellungen, also wo quasi die Obrigkeiten verunglimpft wurden, überzeichnet, dass den Ursprung, der findet sich in Nürnberg an diesem Schembadlauf, weil es gab jedes Jahr einen großen Wagen, der sich Hölle nannte, meistens ein Schiff, eine Schiffsform hatte, eben das Narrenschiff, Herr Eisenbart, und auf dem quasi diese Höllenfiguren, so Dämonen, Hexen, Drachen und alles, was so als randständig in der Gesellschaft oder auch als verachtenswert galt.
Ja.
Und ist quasi...
Auch Wolpertinger vielleicht?
Vielleicht auch Wolpertinger. Sie können gerne mal eins dieser Bücher, die liegen in Nürnberg herum.
Ja, hier in den Buchkästen, ne?
Und unter anderem ging es natürlich dann auch darum, also es ist natürlich auch höchst sexistisch, und man hat dann Frauen aus Kanonen gefeuert und so weiter.
Ach ja.
Alles ein wildes Treiben.
Ja, da ist klar so um ja direkt
richtig
was Schönes.
Ja, also, richtig. Und auch, dass dieses Narrenschiff, die Darstellung auf dem Narrenschiff durchaus doppelbödig waren, quasi postironisch, wie man das heute sagen würde, nicht nur über die Gesellschaft lustig gemacht haben und quasi das Auszugrenzende markiert haben, sondern auch die reformatorischen das Narrenschiff quasi als Darstellung allen Böses auch wieder ironisch gesehen hat. Also quasi die Darstellung des übertrieben Amoralischen noch weiter ironisch, fand ich sehr schön, hat aber wenig mit Clown zu tun. Das nur zum historischen Kontext.
Jetzt hören wir mal einen Text, auch von der Metzgerzunft handelt der. Hopsi, Horror und Psychologie, hat uns den Terrifier, den Horrorclown, den Original Horrorclown durchrezensiert, und hier kommt der erste Teil. Viel Erbauung. Ach so, und es wurde durch eine Kartoffel durch aufgenommen. Nicht wundern. Viel Spaß.
Hallo, hier ist Anselm von Horror und Psychologie. Das ist ein Blog. Ja, Blog. Totgesagte leben länger. Die Wiederkehr des Verdrängten, die ewige Wiederkehr des Gleichen, bliblablub. Ich möchte mit euch über einen Horrorclown sprechen, der sich zunehmender Popularität erfreut, der immer bekannter geworden ist. Und zwar je schrecklicher er gewütet hat, desto bekannter ist er geworden. Ich rede nicht von dem Affen da im Weißen Haus, Entschuldigung, liebe Affen, sondern von Art the Clown aus der Terrifier-Reihe. Damien Leone hat schon vor Jahren so einen Horrorclown sich ausgeheckt und Kurzfilme gedreht, dann irgendwann einen Langfilm daraus gemacht, All Hallows Eve. Aber richtig los ging es mit Terrifier. Ein Film, der in Deutschland den Beititel trägt, ein wirklich böser Clown. Der Film ist von 2016, gedreht, wie gesagt, von Damien Leone und 85 Minuten lang. Spielt in der Halloween-Nacht, alles recht kurz, alles recht knackig. Zwei angetrunkene junge Frauen kommen gerade von einer Party, treffen auf diesen Typen im Clownskostüm, der nicht spricht, sondern pantomimisch nur ausdrückt. Der hat so einen Müllsack dabei, wo wahlweise Waffen oder Leichenteile drin sind. Und viele haben diesen maximal 55.000 Dollar gedrehten Film schlecht geredet. Keine richtige Geschichte, völlig geschmacklos, billiger Look, schlechte SchauspielerInnen. Und während all diese Negativstimmen durchaus nicht falsch liegen, verkennen sie meiner Ansicht nach, dass gut genutzte Schwächen Stärken sein können. Der billige Look erinnert mich zumindest an schmierige 1980er Bahnhofskino-Fiesheiten. Und die anderthalb Schauplätze, an denen der Film spielt, sind einfach richtig gut in Szene gesetzt. Da wird aus dem geringen Budget meiner Ansicht nach von dem Filmteam sehr viel rausgeholt, und man sieht da doch einiges an Talent. Doch die fehlende Geschichte ist in meinen Augen kein Manko, sondern eine Stärke des Films. Endlich mal keine Metaphern, kein Elevated Horror, in dem der Clown für unverarbeitete Traumata aus der Kindheit steht. Nein, das hier ist ein reiner, böser, nihilistischer Slasher. Ohne Subtext, Heldenreise oder andere Rechtfertigungsversuche. Und im Kleinen punktet der Film dafür mit jeder Menge guten Ideen, so kleinen Substories, könnte man sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen schlecht sind, gerade David Howard Thornton, der den rein pantomimisch kommunizierenden Killer-Clown spielt, macht seine Sache großartig. So wird Art zu einer gruseligen, unberechenbaren, stoßenden, faszinierenden und auf sehr seltsame Weise auch ziemlich lustigen Figur. Horror und Humor gehen sich hier nicht im Wege, sondern verstärken sich meiner Ansicht nach gegenseitig. Dagegen wirken berühmte Slasher-Killer der Vergangenheit, von Jason Voorhees über Michael Myers bis zu Victor Crowley oder Chrome Skull, doch recht eindimensional. Am ehesten lässt sich Art noch mit Freddy Krueger vergleichen, der in sich auch Zynismus, Sadismus und Ideenreichtum verbindet, dabei aber natürlich redet, was ihn weniger unheimlich und vielleicht auch etwas nerviger macht, zumindest in späteren Teilen der Reihe. Ich finde auch, dass die anderen Darstellerinnen und Darsteller ihre Sache gut genug machen. Das sind natürlich keine Hollywood-Stars, aber irgendwie würde ich da auch sagen, zum Glück. Dass Terrifier geschmacklos ist, stimmt. Menschen, die aus einem Film wie Poor Things völlig verstört herauskamen, weil dort teilweise eklige Szenen gezeigt und moralisch nicht eingeordnet wurden, denen möchte ich im Hinblick auf Terrifier zurufen. Geht weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Und hartgesottenen Horrorfans empfehle ich, die ungeschnittene Fassung zu organisieren. Wer in der Mitte des Films nicht denkt, ach du Scheiße, habe ich das wirklich gerade gesehen, der hat die geschnittene Fassung erwischt. Ja, die Geschichte ist jetzt tatsächlich weder komplex noch irgendwie ein perfekt gebauter Hollywood-Plot, aber sie ist unvorhersehbar und der mörderische Anti-Held unberechenbar. Er hält sich nicht an die ungeschriebenen Slasher-Gesetze, wie sie in der Scream-Reihe aufs Korn genommen werden. Der macht seine eigenen Regeln und verhilft so einem ganzen Subgenre dazu, wieder so zu sein wie in den 80ern. Wild, garstig und böse genug, dass die Eltern sich entsetzt an den Pfarrer oder die Therapeutin wenden. Und das ist ja auch Teil des Spaßes.
Haben Sie es gemerkt?
Ja, ich habe es gemerkt.
Der hält sich nicht an die Regeln.
Ne? Ich finde es aber auch immer, ich muss sagen, ich finde das auch immer schön, wenn Leute sich so begeistert über so Filme unterhalten, also so sich so...
Ja, der ist ja wirklich
sich so Worte, eklig. Zum Beispiel so Worte benutzen wie gut gebauter Plot.
Ja.
Das ist schon mal der erste, schon sehr gut gebauter Hollywood-Plot.
Bei dem Film so Popcorn ist es ja wirklich Kino gut gemeint.
Ja. Ja. Oder er ist schon ein dreckiger Film. Es ist schon roh und... Aber finde ich sehr gut, finde ich sehr... fördernswert und deswegen ist ja auch Eisenbad und Eisendraht da, um solche Plattformen für so Blogs und so, die man sonst ja nicht im Radio.
Genau, die haben ja Glück, dass sie hier laufen dürfen.
Riesenglück.
Aber wer sich jetzt von ihnen angeekelt vom Radio abgewandt haben, am Schluss wird es nochmal eingeordnet, was das jetzt alles mit allem zu tun hat.
Sehr gut. Aber vielleicht sollten wir uns nochmal kurz um die Figur heutzutage eines Clowns, was macht einen Clown aus? Wie funktioniert der Humor eines Clowns? Weil wir haben ja vorhin gelernt, ein Clown ist erstmal definiert als Spaßmacher.
Ja.
Die Figur des Clowns hat natürlich auch viel historische Wandlung erfahren.
Ja.
Erstmal Clown, haben Sie schon richtig erkannt vorhin, ist erstmal maskiert, nämlich mit der kleinsten Maske der Welt, wie das die Clowns-Leute mal sagen, mit diese rote Nase. Das ist natürlich eigentlich nur der Rotclown. Wenn Sie im Zirkus Clown-Shows anschauen, gibt es eigentlich zwei Archetypen von Clowns, den Rotclown und den Weißclown. Der Rotclown wird im Deutschen auch gerne als dummer August bezeichnet.
Ja.
Das ist das, was Sie meinen, wenn Sie einfach nur Clown sagen, nämlich das naive Figuren, die stolpern viel, die haben viel Slapstick-Humor und sind unbedarft, scheitern und performieren das Scheitern auch so und dann aber auch das Changieren zwischen Scheitern und plötzlich, wenn sie es dann nicht wollen, funktioniert ein Trick zum Beispiel. Sie wollen einen Trick aufführen, der Clown will einen Trick aufführen, jonglieren und zuerst fallen ihm beim Jonglieren die Bälle durcheinander.
Das ist ein absoluter Burner.
Und dann,
wenn die runterfallen.
Und dann aber, wenn er abgeht und schon alle aufgesammelt hat, dann probiert das nochmal, dann geht's plötzlich wieder, auch mal lustig. Das ist so eine klassische Clowns-Humoristik.
Also ich habe mich weggeworfen, als Sie das jetzt nacherzählt haben.
Und was diese Clowns-Figur ausmacht im Humor ist, sie ist ehrlich.
Ja.
Im Gegensatz zu diesem zeitgenössischen referenziellen und ironischen Humor.
Ja.
Also wenn Sie heute eine Comedy-Show anschauen, dann geht es ja immer darum, Memes, also Memes sind ja auch Referenzen auf Referenzen auf Referenzen.
Ja.
Nicht wahr? Oder es geht um Ironie. Ironie funktioniert auch nur, wenn man eigentlich unehrlich ist, Herr Eisenbart. Ja. Ironie ist ja Unehrlichkeit als Humor.
Ja, man muss vertraut sein, um
Ironie zu verstehen. Ja, man muss es kennen, aber man muss ja... Man sagt ja etwas anderes, als man meint.
Genau, das nicht ist.
Genau.
Das muss.
Und das macht, das würde ein Clown nie machen.
Ja.
Ein Clown ist immer ehrlich. Die Figur steht immer vor echten Problemen. Also die Figur hat diese Probleme auch wirklich in dem Moment.
Ja.
Zum Beispiel eine zu große Kleidung.
Ja.
Zu kleines Auto.
Ja.
Als Beispiel. Und dadurch entsteht auch eine Projektionsfläche fürs Publikum.
Ja.
Dadurch ist der Clown auch näher am Publikum und manchmal auch stellvertretend fürs Publikum, die wir ja alle das Scheitern auch kennen aus eigener. Und hilft uns dabei auch mal drüber lachen zu können, weil es vor uns in einem Raum performt wird, in dem es gestattet ist, auch sich darüber mal zu lachen. Aber man lacht ja auch gleich über die eigene Unzulänglichkeit.
Ja. Das ist aber bei Laurel und Hardy zum Beispiel, ist es immer so, da, das sind die Personen, denen die begegnen, die sind unsympathisch.
Ja.
Und man merkt dann, Moment, die wollen ja niemandem was Böses, aber die werden trotzdem, die erfahren Ablehnung.
Ja.
Oder werden irgendwie übervorteilt.
Ja.
Und dann kommt einem das sympathisch rüber, auch wenn die so dumme Sachen machen.
Das ist sehr gut, denn jetzt kommt der Weißclown.
Ah.
Die Wächter
der Ordnung.
Ja, sind das Bürgerliche,
ja.
Sind vielleicht auch so ein bisschen die Snobistischen.
Ja.
Der Weißclown ist viel, viel eleganter angezogen. Der hat meistens so weiße, seidene Kleidung. Das kennen Sie oft, haben diese weiße Mütze, nur in ganz leicht schwarz gefärbten Augen.
Ja.
Während der Rotclown diese übergroßen Klamotten anhat mit den geflickten Elementen und den zu großen Schuhen. Und also da sehen Sie, das wird doch schon optisch quasi diese Archetypen gespiegelt. Und der Weißclown wiederum scheitert daran, dass diese Regeln, dass er sich so sehr auf diese Regeln versteift, dass er das eigentliche Essentielle nicht sieht und versucht, den Rotclown quasi immer wieder auf die Regeln hinzuweisen, die er bricht. Aber wirkt dadurch lächerlich, dass er quasi zu sehr diese Regeln obtruieren möchte.
Ja.
Und durch dieses Zweierspiel entstehen viele so Clown-Duo-Nummern.
Ach so.
Ja, das ist quasi ein Regelwächter und
wie der Hardy dann auch immer der wilde, der Olli, der will eigentlich immer elegant sein oder will immer reinpassen.
Ja.
Und das passt aber dann, also kriegt's aber auch nicht hin.
Ja.
Und dann vor allem zusammen mit dem Tölpel.
Genau.
Ist es dann immer, aber sie sind sich Freund.
Ja, ja, sie können ja auch nicht ohne. Sie brauchen ja einander.
Ja.
Das ist ja auch das Nächste. Es ist ja auch da eine Schicksalsgemeinschaft sozusagen in diesem Zirkuskontext.
Ja.
Sind sie ja als Nummer aneinander gebunden.
Ja.
Das ist sozusagen der klassische, wenn sie heute in die Clownschule gehen, sage ich mal, dann geht es um diese beiden
Clowns. Dann werden sie erstmal mit jemandem verkuppelt, weil jeder muss sein Gegenstück haben. Der eine macht eher rot, der andere eher weiß und dann guckt man, wer was besser kann.
Mhm.
Denke ich, dass das
so ungefähr läuft. Ist das bestimmt bei einem Clown-Seminar.
Ja. Was hören wir jetzt?
Wir haben eine Einsendung von Tochter und Vater. Das finde ich jetzt, glaube ich, als Doppel, weil wir gerade von den Doppelgespannen geredet haben. Und hören dann jetzt
eine Double-Feature.
Sophie Stiller, eine Künstlerin auch aus Nürnberg, die sich sehr viel mit dem Thema Clown auch beschäftigt in ihrem Werk. Und ihr Vater Uwe Stiller, auch ein altes Gestein aus der Nürnberger Südstadt. Und die beiden haben uns jetzt jeweils ein Gedicht geschickt zum Thema Clown.
Also das sehen wir auch sehr gerne, wenn Sie mit Ihren Familienangehörigen gerne zusammenschreiben wollen oder auch gerne gegeneinander schreiben, dann können Sie das gerne machen.
Und ich finde auch die beiden haben, wenn wir gerade über Rot- und Weißclown gesprochen haben, haben eine interessante, wenn Sie sich das von dem Hintergrund anhören, sehr interessant, es passt eigentlich auf Rot- und Weißclown.
Ich bin jetzt schon gespannt.
Hören Sie mal genau hin.
Ja.
Sophie Stiller mit Hier und Uwe Stiller mit Der Trauzeuge.
Hier und immer hier. Ich klopfe Tag ein, Tag aus, klopfe ich für dich. Ich bin immer hier. In deiner Brust klopfe ich für dich. Hab keine Angst. Ich bin hier für dich. Ehe man sich traut, manch einer eher nicht. Ich hätt gern ne Braut, doch nur vor Gericht. Die Trauung sprießt aus Trieben, sich immer neu zu verlieben. Oh, Ehemann, ach, Ehefrau! Gemeinsam träumt und wacht, zusammen plant und lacht, denn man vertraut mit Zuversicht, stets vorwärts schaut. Vom Nebel zum Licht.
Ja, zwei kurze Bonmots, möchte man fast sagen.
Fast schon ein herrliches Diptychon.
Ja.
Kann man fast schon sagen.
Und es verkörpert sehr schön diese Ehrlichkeit.
Ja.
Die Figur des Clowns ist ehrlich und hat auch ehrlich zum Beispiel Gefühle. Ehrliche Gefühle auf der Bühne. Trauer.
Ja.
Sehnsucht. Schmerz.
Ja.
Aber auch natürlich Humor.
Ja.
Alles verpackt in eine Figur, die spontan sein muss in der Bühne und die nicht für ein Publikum performt, wie Sie das vorhin gemeint haben beim Narren. Nicht sich verstellen für ein Publikum, sondern eigentlich mit einem Publikum zusammenarbeitet, um eine Performance zu generieren, aufs Publikum eingeht und zum Beispiel auch, wenn im Publikum etwas Unvorhergesehenes passiert, ich weiß nicht, zum Beispiel eine Flatulenz entweicht, dann muss der Clown das aufnehmen und sein Spiel einbauen und vielleicht mit einer Tröte hupen, um das zu übertönen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin kein Clown.
Oder imitieren,
ja.
Das könnte ja auch sehr lustig sein.
Ja. Was auch noch diesen ehrlichen Clown, von dem wir gerade, das ist das so, was man heute in der Clownschule lernen würde, was den auch noch ausmacht, er will alles richtig machen und macht dann alles falsch. Also diese Intention der Figur ist, ich will einen perfekten Salto zum Beispiel vorführen und fällt dann dabei hin und daraus entsteht der Humor, dass dieser Perfektionismus an dem Perfektionismus die Figur scheitert. Und das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderer Humor als das, was zum Beispiel ein Stand-Up-Comedian, ein Jan Böhmermann zum Beispiel machen würde. Jan Böhmermann scheitert nicht an seinem eigenen Perfektionismus, zumindest nicht, ist das nicht der Humor, den er produziert auf der Bühne. Das ist ironischer und referenzieller Humor.
Weil das ist doch mit dem Gedicht ähnlich gewesen. Der hat er nicht den beleidigen wollen. Der hat nur gesagt, das, was der Erdogan gesagt hat, das war überhaupt keine Beleidigung.
Ja, aber ist ja ironisch, oder?
Und dann hat er ihm, dann hat er gesagt, eine Beleidigung wäre dies.
Ja.
Aber der wollte ihn ja gar nicht beleidigen.
Aber das ist näher am Hofnarren dran als am Clown.
Eben, das meine ich ja. Das ist ja eigentlich genau das, dass man da, genau. Aber Hofnarr, da haben Sie es jetzt schon wieder gesagt.
Ja.
Es ist ja wie in der Kommentarspalte, wie Sie reden. Der Hofnarr mit unseren Zwangs und so weiter.
Ja. Ein anderes Merkmal des Clowns ist, und das hatten wir beim Narren schon, und deswegen habe ich das mit dem Narren vorgefüttert, es geht auch um Randständigkeit, es geht um Marginalisierung auch beim Clown, denn nicht nur der performende Clown, der sich der Regeln übertritt, der sich so verhält, wie wir uns als Kinder gerne verhalten gewollt hätten, nicht wahr? Auf der Bühne darf der Clown das und holt auch die Menschen dadurch ab, dass er durch seine naive Herangehensweise an Dinge eigentlich das ausagiert, was uns als Kindern verboten wurde.
Ja.
Und dadurch stellt er sich aber auch außerhalb der geordneten Gesellschaft auf, nicht wahr?
Ja.
Weil genau diese Regeln nicht gelten für den Clown. Und das ist eben Projektionsfläche zum einen. Wir fühlen uns als Kind mit dem Clown. Aber zum anderen ist das auch eine Markierung des Marginalisierten. Und da wir vorhin von dem Terrifier, und wir hören ja noch vom Terrifier,
der Erschrecker,
die wiederum den Typus des Horrorclowns, habe ich versucht rauszufinden, wo kommt das überhaupt her?
Ja.
Und eine Lesart war
aus dem Hip-Hop, von den Juggalos.
Es gibt Darstellungen von Clowns,
die
morden bereits relativ früh, im 18. Jahrhundert dann, finden sich Darstellungen, wo der traurige Clown, darüber müssen wir auch gleich noch reden, das sind dann eher die Weißclowns, mit Messern, mit Blut dargestellt werden.
Aha.
Und man könnte es so lesen, dass diese Randständigkeit der Clownsfigur, die ja zum einen performt wurde von marginalisierten Menschen oft und zum anderen aber auch sich selbst marginalisiert durch die Art, wie sie agiert auf der Bühne und eine Maske trägt, die sind ja nicht mehr erkennbar als die eigentlichen Menschen dahinter, dass die Angst daher entsteht, dass hinter dieser Maske eine marginalisierte Person steht, die als erstmal gefährlich wahrgenommen wird.
Ah ja.
Und deswegen quasi die ersten Darstellungen von Horrorclowns im Sinne von Clowns, die morden, dass sie randständige Figuren sind und man nicht weiß, welche tiefe Schlucht sich hinter dieser weißen, unerkennbaren Maske verbirgt.
Ja, sehe ich.
Fand ich sehr spannend.
Sehe ich auf jeden Fall.
Ja.
Das ist ja sehr, sehr spannend. Also komm nicht von den Chagger los.
Nicht von den Chagger-Chagger-Lacker.
Wirklich?
Nicht
von, na sowas.
Das ist aber auch nur eine Interpretation. Haben Sie gesagt. Ja, 18. Das ist dann schon echt tatsächlich auch ein bisschen später. 18. 19. Jahrhundert.
Ja.
Und im 19. Jahrhundert natürlich haben wir ja immer wieder, kommen wir aufs 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, nicht wahr? Ja. Weil da so viele Umbrüche stattgefunden sind und die Gesellschaft sich nochmal rapide verändert hat.
Ja.
Aber dieser Effekt von, da ist eine Maske von einem Zirkus performenden Menschen.
Ja.
Das ist erstmal gefährlich, weil diese Maske zu überbrücken und dahinter sind abgeschlagene Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen. Wer weiß, an welche Regeln die sich halten.
Ist ja auch ein bisschen wie Kinderratten von Hameln.
Richtig, richtig.
Das ist ja auch eigentlich ein Performer, ein Dienstleister im Unterhaltungssektor.
Ja.
Und aber was dahinter der Maske ist, das weiß
wieder kein Gott.
Genau. Wir hören einen Text. Und danach singen wir ein Lied für David Lynch.
Für David Lynch. Wir hatten es gerade vom Horrorclown. Dann hören wir doch den Carsten Stephan, Kindergartenclown Steve Markus.
Carsten Stephan.
Nase rot, Orangenbommeln. Keiner von den feinen Herren, sondern Steve schuf unsere Kita.
Er hat uns zum Fressen gern. Steves Ballons sehen viele Kinder, hören Rummelplatzmusik, schweben hoch bis in den Himmel.
Stevie ruft noch, Kindlein, flieg!
Schöne Spiele spielt er mit uns, auch im grünen Ödland hier.
Berghotel, Gas, Bullengürtel, Boote basteln aus Papier.
Und wenn es ganz dolle regnet, das Wasser schnell und tief, auf die Straße unsere Boote.
Aus dem Gulli winkt uns Steve.
Und er lacht und ruft sehr laut dann,
Eure Wettfahrt nun beginnt mit dem großen Lastkraftwagen.
Dabei stirbt schon mal ein Kind.
Mach doch nichts, sagt Steve wie immer.
Doch wir Kinder finden's doof, denn wir müssen es begraben auf dem Kita-Tierfriedhof.
Ist das Kind dann auferstanden, riecht's nach Hamster. Statt Persil. Folgt uns stets mit Küchenmessern.
Kennt es denn kein anderes Spiel?
Auch schon tot, doch gut gebadet. In der Wanne unser Schwarm. Stevies Ma spielt mit uns Fangen.
Nimmt uns gerne in den Arm.
Ja, wir lieben Stevies Kita. Die ist super.
Doch nur, bis er aus seinen Büchern vorliest.
1000 Seiten. Das macht Schiss.
Ja, ein bisschen makaber, aber...
geht ja um Literatur mit Horrorclowns.
Ja, Horrorclowns, ne? Auch in der True Crime ist es ein sehr beliebtes Thema, Horrorclown.
Ja, weil es den einen Horrorclown gab, ne?
Ja,
echt,
eklig.
Die Kinder...
Wirklich eklig.
Ja.
Ja, die können sie aber alles auf Netflix oder auf 1000 Podcasts sich nochmal reinziehen. In der vollen, perversen Länge, wenn sie darauf Lust haben. Denn heute ist es eben so.
Herr Eisbart, wer ist gestorben? Sie haben es ja schon gesagt.
Sir David Lynch.
Der Regisseur.
Regisseur.
Wo man ist fast so ein bisschen wie Kafka. Da sagt man, ich fühle mich heute wie im David Lynch-Film.
Ja,
ein
bisschen. So. Weil das alles so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes surreal ist.
Ja.
Also Traum ist ja immer ein Thema.
Ja.
Bei Sir Lynch.
Ja.
So Mulholland Drive zum Beispiel. Einziger Traum.
Mulholland Drive.
Genau, und wo die dann
I love you so much,
durch den Drive-In durchfahren und dann gibt's ausgerechnet den Milkshake, den es sonst nie gibt's an dem Tag.
Der ist dann so groß, dass man reinfällt und er trinkt zum
Beispiel.
Ja,
und dann sagen die, nee, also, weil die sagen ja sonst immer, ich habe die Maschine schon geputzt. Milkshake ist aus oder Eis.
Ja.
Und es ist wie im Traum.
Wie im Traum.
Alles funktioniert, alles wird, es ist wunderbar. Und da ist so eine alte Oma hinterm Drive-In und schaut auch mal vorbei. Ja. Also es ist wie im Traum.
Ach so, Sie meinen mit der Telefon, wo der anruft dann?
Wo der sagt am Anfang.
Der geht um die Ecke und sagt, ich habe einen Traum gehabt. Das ist eine alte Oma.
Hinterm
McDonald's
und dann
steht.
Sagt er, und du standest da
stand
und dann steht er auf.
Und plötzlich hat das Telefon
und dann sagt er, ich bin jetzt bei Ihnen zu Hause.
War ja nur ein Traum. Und das wird ja nicht passieren.
Dann sagt er, haben wir uns schon mal gesehen?
Und dann geht er hinter den Drive.
Und der ist so, nein.
hinter den Drive-Thru, da steckt der Name von dem Film.
So, ja, genau so war dieser Mulholland
Und dann ist da die alte Oma.
Unglaublich, ein,
oder auch
ein toller
das,
Film.
Oder auch der Film, wo der dann die Haare, wo er in die Steckdose langt und dann guckt so und dann kommt aus der Frau, kommt das Hühnchen raus.
Genau.
Und tanzt.
Hinter der Heizung.
In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got your good things, and I've got mine in heaven. Ja, Lynch, lieber, du hast uns gezeigt, was passiert, wenn man einfach morgens aufwacht und entschließt, ich schreibe ein Drehbuch, ich habe sowas Wildes geträumt, das glaubt ihr mir nicht. Und der Partner sagt noch, ja, das glaube ich dir nicht. Also es war ein Traum, ich glaube dir, dass du es geträumt hast, aber ich würde es nicht glauben, wenn es in echt passieren würde. Und du sagst, nein doch, ich zeig dir, wie das aussähe, wenn das so gewesen wäre, wie ich es geträumt habe. Und du hast gelernt, eine Schreibmaschine zu benutzen und dass die Dialoge eines Drehbuchs so in der Mitte stehen, dann kannst du das ausschreiben und kannst deinem Partner dann 2 Jahre später sagen, so, Schatzi, glaubst du es mir jetzt? Und der Partner sagt, ja, ich glaub dir, dass du das geträumt hast, das war nie der Punkt. Ich habe nur gesagt, in echt wäre das alles unglaubwürdig und dein Film beweist das ja quasi. Ich schaue mir das an und denke mir, das kann doch gar nicht in echt passieren. Tanzende Hühnerköttel zum Beispiel. Und dann sagst du ja, warum habe ich den ganzen Film gedreht? Du hättest ja mir von Anfang an sagen können, dass du mir glaubst, dass ich es geträumt habe. Dann sagt Bert, sagt, ja, habe ich doch gesagt. You've got your good things, and you've got mine. I've got your good things, and I've got yours. You've got my good things, and you've got yours. Everything is fine. Wollen Sie auch noch eine Strophe machen, oder?
Mir ist jetzt mir so zum Weinen zumute, weil Sie
es
so schön gesungen haben.
Es ist ein großer Verlust für die Kinolandschaft.
Ja, aber es gibt auch andere Regisseure. Zum Beispiel Agnès Varda oder Jean-Luc Godard.
Ja, aber der ist ja auch schon tot.
Oder zum Beispiel, hier.
Davide Grisoglia.
Sehr gut.
Zum Beispiel auch ein Regisseur.
Ich dachte, Sie sagen jetzt ein Clown. Da hätte ich mich
verworren. Nee, wo wollen wir weitermachen, Herr Eisenbart? Worauf haben Sie Lust?
Ja, ach so, nee, ich dachte, wir sprechen nochmal über die Horror-Clowns, weil die hatten ja vor ein paar
Jahren.
Mhm. Vielleicht fangen wir mit dem Text an.
Ja.
Hatten vor ein paar Jahren ein Revival, aber hat nichts mit diesem Film zu tun, der jetzt besprochen wird. Es ist einfach ein anderer Horrorclown. Man muss nicht immer eine Rampe bauen. Jetzt hören Sie einfach mal zu.
Terrifier 2 kam dann 6 Jahre später. Arzt, der Clown, ist wieder zurück in Miles County und hat es diesmal besonders auf die Teenagerin Sienna und ihre Familie abgesehen. Denn Sienna hat von ihrem kürzlich verstorbenen Vater womöglich etwas erhalten, was den dämonischen Clown vernichten könnte. Wieder in der Halloween-Nacht entbrennt diesmal ein Kampf, wie ihn die Kleinstadt noch nie erlebt hat. Trotz einiger Unkenrufe konnte der sehr günstig produzierte erste Terrifier doch einige Kritiker und Kritikerinnen und etliche Fans überzeugen. So kam also dann per Crowdfunding genug Geld zusammen für einen zweiten Teil. Ich würde sogar sagen, da rollte richtig der Rubel. $250.000, fünfmal so viel wie beim Vorgänger. Und entsprechend ließ sich Leoni nicht lumpen. Mehr und bessere praktische Effekte, viele davon von ihm selbst gemacht, eine noch wildere Geschichte mit noch fieseren Ideen und eine Laufzeit von 137 Minuten. Die Morde sind brutal, gerade in der Mitte des Films schon surreal brutal. Im Kino wussten manche nicht, ob sie kotzen oder lachen sollten, und das scheint ganz in Arts Sinne zu sein. Gemildert wird die Grausamkeit ein wenig durch den chimikhaften Stil mancher Filmelemente, zum Beispiel das knallrote Blut oder die Fantasy-Rüstung von Sienna. Die Gewalt scheint in einem Paralleluniversum stattzufinden, irgendwie mit der Welt verbunden, aber doch nicht ganz real. Der Filmkritiker Thilo Bose-Johann meinte wohl deswegen im Podcast Eine Stunde Horror, dass die Terrifier-Filme trotz spektakulärem Splatter endlich weniger brutal seien als die härteren Saw-Filme. Das sehe ich nicht ganz so, weil in Terrifier dann doch irgendwie auch sympathische Figuren vorkommen, mit denen ich Mitleid habe, um die ich Angst habe, mit denen ich halt sympathisiere, während bei Saw es eigentlich immer anstrengende Arschlöcher trifft, die mich eher kalt lassen. Auch Terrifier 2 wurde digital gefilmt und dann per Color Grading auf den Look der 80er getrimmt. Das sieht nicht hochwertig aus, hat aber eine ganz eigene Ästhetik, die durch den Synthi-Score noch unterstützt wird. Diese ganze audiovisuelle Umsetzung ist absolut Geschmackssache und spricht, glaube ich, bestimmte Horrorfans an, viel Seherfahrung und die Liebe zu einem bestimmten Style haben. Auch bei der Laufzeit halt keine Kompromisse, 137 Minuten. Da könnte man vielleicht bei dem recht epischen Endkampf tatsächlich etwas kürzen. Aber die ultralange Traumsequenz zum Beispiel liebe ich in ihrer ganzen Länge. Ja, ich denke, dass man einen Slasher im Jahr 2022 kaum besser machen konnte.
Also 2022 war dieses und wir haben gerade überlegt, wann das war. Es gab ja mal so eine Zeit als Horrorclown, so das war, wie ich jetzt zum Beispiel nach getaner Arbeit nach Hause gehe, mir eine gepflegte Tasse Tee einschenke und dann an meine Bücherwand gehe und dann Filme rezensiere, zum Beispiel mit so einer grünen Lampe, und da filme ich mich dabei und fühle mich unglaublich schlau.
Ja.
Das ist so das, was mir Spaß macht nach der getanen Arbeit. Und vor ein paar Jahren haben Menschen, ich würde mal sagen Individuen sogar, in den USA, haben das nicht gemacht mit der Lampe, sondern die haben sich als Horrorclown verkleidet und haben Menschen in Autos, ich sag mal, geängstigt. Die sind da an denen vorbeigefahren und die haben mit einem Messer...
Geprängt.
Geiler Prank, haben die dann danach immer gesagt. Und die anderen haben aber gedacht, dass sie jetzt umgebracht werden von den Horrorclowns.
Ja.
Was ist denn da eigentlich passiert?
Es ist sehr spannend.
Können Sie es einordnen? Ja,
wir müssen es ein bisschen einordnen. Und ich habe ein Zitat.
Ja.
There's nothing funny about a clown in the moonlight, hat der Stummfilmschauspieler Lon Chaney gesagt.
Ach, Lon Chaney.
Die Mumie. Vor dem inneren Auge sehen Sie schon die nächtliche Straße mit einer, sagen Sie, Straßenlaterne, und da steht ein Clown. Plötzlich, Sie fahren dran vorbei.
Unangenehm.
Ist nicht lustig.
Nee.
Ist eher beunruhigend.
Das, was Sie schon gesagt haben, dass man nicht weiß, was hinter der Maske
richtig,
ist.
Richtig.
Und das ist vielleicht, weil die manchmal vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig wirken.
Ja. Und es ist natürlich auch Kontext, ne?
Ja.
Und da haben wir wieder den Freud, den ich so gern zitiere, mit dem Unheimlichen, also was besonders nah ist, was Sie von Kindheit kennen, den Clown, die Clownsfigur, kehrt sich plötzlich ins Gruselige um, wenn es plötzlich in einem anderen Kontext oder einfach, wenn es eine Verwirrung gibt. Hier, das gehört doch nicht jetzt an die Stelle.
Das Unerhörte.
Ja.
Moment.
Ja, das Unerhörte
ist,
und das Unheimliche. Also weil es nah an der Kindheit ist, die Clownsfigur, gleichzeitig aber durch die nächtliche Erscheinung auf der Straße plötzlich ein komplett falsche...
Denken sich, das gibt's, was ist denn das jetzt?
Wir hatten es ja vorhin, die Figur des mordenden Clowns oder des grauenhaften Clowns, die ist schon sehr alt. Die geht ins, ich sage jetzt mal 19. Jahrhundert, in die Zeit der Dekadenz zurück.
Ja.
So eine typisch dekadente Figur.
Aha.
Auch da ist wieder die Randständigkeit, diese Idee eines einer Künstlerfigur, die unzufrieden ist oder die existenziellen Schmerz empfindet, an der Welt zerbricht und dann schnell ins... große Anführungsstrichen, bitte beachten, ins Wahnsinnige kippt und plötzlich zum Mörder wird.
Ja.
Und dann gibt es natürlich viele andere Referenzen, auf die sich das bezieht. Und auch hier wieder referenziell. Wir sind in einer poststrukturalistischen Herangehensweise an Figuren. Ja. Alles wird auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Figuren, Archetypen setzen sich wieder zusammen und so wird aus dem freundlichen Clown, der die Kinder erfreut, der schreckliche Clown. Dann haben sie gleichzeitig diese real existierenden Beispiele von Massenmördern, die sich auch auf Kindergeburtstagen als
Serienmörder meinen.
Serienmörder, ja. Massen, Serienmörder.
Ja.
Es gab dann eben 2013, und das ist jetzt in unserer heutigen Zeit, wir machen jetzt den Sprung, das ist alles das historische Kontext, hat sich eben ein 22-jähriger Mann gedacht, ich mache das als Prank in Northampton.
Da aber ist sonst quasi prankt man immer seinen Kumpel. Und der hat einfach gesagt, ich prank jetzt irgendjemanden. Das ist ja...
Wie ein Zeitungsartikel. Im September 2013 wird nachts in der englischen Stadt Northampton ein Clown gesichtet. Er verhält sich nicht so, wie man es von einem Clown erwartet. Er spielt nicht. Und da ist auch interessant, wir hatten vorhin festgestellt, der Clown spielt eigentlich auch nicht. Aber hier wird das wieder quasi angenommen, dass der Clown eine Spielfigur, eine Figur wäre, die nicht ehrlich ist, was sie natürlich erstmal nicht ist. Er steht abseits unter einer Straßenlaterne, lächelt und winkt den Passanten zu. Zum ersten Mal wird er am Freitag, den 13. September gesichtet, in der folgenden Nächten immer wieder. Die Bevölkerung ist verunsichert. Was will der Clown? Lustig ist er nicht. Wenige Tage später widmete The Daily Mail dieser mysteriösen Erscheinung einen Artikel. A man dressed as a clown and bearing a striking resemblance to the notorious film monster Pennywise is spooking.
Ja, da haben wir auch noch nicht drüber geredet.
Das ist
Pennywise.
Das ist Stephen King, nicht wahr?
Ja. It
arbeitet ja gerne mit Kindheitserfahrungen, die sich umkehren in Horror. Und da ist natürlich die Clownfigur, bietet sich an.
Ja.
Is spooking residents by posing late at night around a town and waving at passersby. Hier sehen Sie auch, dieser erste ursprüngliche Prank 2013 Northampton war zum einen dadurch ausgezeichnet, dass er nicht im Internet stattgefunden hat, sondern tatsächlich nur in Zeitungen und den lokalen Sichtungen.
Ja, finde ich aber auch lustig, dass die da auch einen Humorkritiker anscheinend angestellt haben, der sagt, ja, lustig ist er nicht, vielleicht ist es für die Person lustig, die das selber macht. Hat die jemand gefragt? Nee, sie wollten ja auf was anderes heraus. Sie wollten
heraus, dass das dann nochmal drei Jahre gedauert hat, bis eine Werbeagentur für einen Horrorfilm sich dieses Beispiel von der 2013, ein Typ macht sich einen Spaß draus, als Clown abends Leute zuzuwinken, benutzt hat für eine Marketingkampagne.
Für welchen Film?
Muss ich nachschauen.
Und dann hat es wahnsinnigen Absatz gefunden. Also da haben ganz viele, es war aber eher in den USA, habe ich gedacht.
Ja, schon richtig, aber natürlich hat sie das. Die Nachahmer waren, aber auch in anderen Städten. Es gibt eine Wikipedia-Seite dazu, die will ich mal kurz aufmachen.
Wir können auch einen Text hören in der Zwischenzeit.
Wir hören einen kurzen Text, bitte.
Kurzen Text von Telgin. Hören wir zwei Texte sogar. Der Clown und Clown und Magier. Das waren jetzt zwar schwer zu verstehen. Der Clown und Magier. Von der...
Nein, das war falsch.
Der Telgin,
oder?
Telgin, der Clown und Clown und...
Ja, so ist richtig.
Sie können... Online können Sie auch nachlesen, was die richtige Fassung ist. Bitteschön.
Zwischen bitteren Tränen und einem leisen Lachen der Clown taumelt durch die Welt. Schau in sein Spiegelbild, so verletzlich. Hinter seiner Maske erkennst du dich selbst.
Der Magier zieht einen weißen Hasen aus dem Hut. Der Clown zaubert ein strahlendes Lächeln in die Gesichter der Menschen. Im Augenblick der Leichtigkeit tanzt die Manege.
Das sag ich doch. Mario und der Clown. Und der Magier, meine ich.
Hieß Gags heißt der Film, sorry.
Gags.
Gags heißt der Film, der der sich das zunutze gemacht hat.
Geht's
released
um
on VOD-Platforms in September 2019.
Ah, das ist Direct-to-Video.
Aber 2016
ja.
ist es explodiert, diese ja. Form des Horror-Clown-Phänomen.
Ja. Da ist es sogar auf ProSieben dann gemeldet worden. Also so weit ist es dann, dass es alle mitbekommen haben. Nicht nur die, die auf Instagram sind, sondern ja. alle. Und es war sehr unangenehm. Also über Wochen hat sich das, und dann wurde auch irgendwann die Polizei eingeschaltet und dann wurden eben so, hören Sie bitte auf. Auf jeden Fall ja. war das dann, hat lang gedauert, bis das wieder eingefangen wurde, dieser Quatsch.
Ja.
Und dann hat man lang nichts mehr davon gehört.
Ja.
Würde ich sagen.
Ja, und eben wie zum Beispiel das Maskottchen von McDonald's durfte dann auch nicht mehr stattfinden. Also wir ja. haben ja einen Clown, hat sich McDonald's ja einen Clown.
Auch andere,
gibt auch andere Supermarktketten,
genau.
Oder Burger, Braterei,
Ding.
Peter Pane.
Genau, zum Beispiel.
Hans im
oder,
Gluck. Schneewittchen und die sieben Geißlein.
So, Mensch, ärger dich nicht.
Volt.
Genau, so ist es, so sieht es nämlich aus.
Herr Eisenbart, diese, ja, so viel zum Thema Horrorclown. Wir hatten es gerade mit der Dekadenz.
Danke. Und ja, warum eigentlich mit der Dekadenz?
Ja, weil sich diese Künstlerfiguren, diese Bohemen,
ja.
Sich ja selbst gerne dargestellt haben, als außerhalb der Gesellschaft stehend,
ja.
sich übertrieben anziehen, was natürlich einem Clown, vor allem ja. einem Weißclown, auch sehr nah ist. Und dieses, ich bin verzweifelt an der Welt, dieser Weltschmerz, der einem Clown auch gerne nachgesagt wird. Denken
ja,
Sie nur an Heinrich Böll mit
ja,
seiner Clownfigur, die außerhalb der Gesellschaft sein möchte.
Der Hans.
Das Ganze aber performt von Reichen, und da sind wir wieder bei den reichen Patriziern aus dem Mittelalter.
Ja, stimmt.
Performt diese Figur, fühlen sich dann plötzlich im 19. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, diese bohemen, reichen, kunstinteressierten Menschen wieder in dieser Figur.
Jetzt sagen Sie es.
Ja?
Sagen Sie es, was Sie sagen möchten. Künstlerschweine.
Künstlerschweine. Aber nicht nur. Es sind ja auch Yuppies dabei. Und
ja.
Leute, die einfach nur Geld haben. Und
ja, wie der Hans zum Beispiel. Aus dem Ansichten eines Clowns.
Ja.
Und der macht nämlich, das ist nämlich auch kein dummer August.
Ja, nee.
Der macht was Komisches, aber mit einem ernsten Gesichtsausdruck.
Ja.
So wird es beschrieben.
Das ist sehr gut. Ja, das ist diese Diskrepanz zwischen dem, was passiert und
ja, also zum Beispiel, sie machen sich eine Tüte Milch auf und schütten die in ihre Hose.
Ja.
Zum Beispiel.
Absoluter
Torheit. Burner, aber sie verziehen dabei keine Miene.
Ja.
Ist doch Wahnsinn. Könnten sie jetzt so wie vor 80 Jahren wieder aufführen?
Ja, stimmt.
Und wer wird eigentlich vorgeführt bei den Ansichten eines Clowns? Die Katholiken nämlich.
Ja.
Weil die nämlich, die ihren Stiefel dadurch ziehen wollen.
Es ist ja auch interessant,
wenn
wir es jetzt von Heinrich Böll, den Katholiken, haben.
Ja.
Sehr interessant, wenn wir nochmal kurz zu dem Begriff nach zurück, also dieser, was sie meinen mit Milch verschütten, dieses eine Torheit begehen, hat eine ganz interessante Doppeldeutigkeit im christlich-theologischen Kontext.
Ja.
Weil zum einen wird Torheit immer als Versündigung gegen Gott gesehen, nicht wahr? Also sich gegen die moralischen Regeln zu verhalten,
Abomination.
Ist quasi Sünde. Dadurch entfernt man sich von Gott.
Ja.
Aber, was gibt's auch, Herr Eisenbart?
Helfen Sie mir.
Es gibt auch die Torheit im Dienste Gottes.
Aha.
Es gibt ja den Korintherbrief 1,18.
Okay.
Der spricht davon, dass das Wort vom Kreuz denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, eine Kraft Gottes ist.
Aha.
Es ist quasi, man soll sich als, speziell als Christ und im Sinne von Jesu als Tor verhalten in der Gesellschaft.
Damit die anderen denken, da ist ja nichts dahinter.
Ja, oder halt auch weltliche Dinge, Geld zum Beispiel wegwerfen, zum Beispiel, weil sie sagen, Geld ist für mich nichts wert, und im Auge der Mehrheitsgesellschaft ist das eine Torheit, weil sie ja das Geld eigentlich behalten sollten. Und dieser Asket.
Oder wie der eine YouTuber gesagt hat, ich piss, was du verdienst. Ist das gemeint, wo er zu dem Ordner gesagt hat,
er pisst das Geld.
Ich piss das, was ich du verdienst im Monat. Hat er gesagt. Ja. Ist das sowas im Dienste Gottes?
Ich weiß nicht, Herr Eisenbart, ich bin mir nicht ganz sicher.
Weil der den rausgeschmissen hat aus dem Konzert, weil er seine Maske nicht getragen hat. Das war noch zu anderes Welt, andere Zeit. Und da hat er gesagt, ich pisst, was du verdienst. Das kam sehr gut an beim Publikum. Also selbst bei den AbonnentInnen.
Ja, ich denke, sowas ist. Jedenfalls die gesellschaftlichen Normen abzulehnen, kann wiederum auch christlich ausgelegt werden, ja, weil Christus ja zu seiner Zeit auch bestimmte Normen und Regeln abgelehnt hat.
Ja, der hat ja auch gesagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Und haben die gesagt, naja, sollen wir jetzt keine Steuern mehr zahlen oder was? Und der so, naja, ich habe das gesagt, was ich gesagt habe. Und haben die auch gesagt, das ist ein Narr.
Ja.
Ja. Hau ab, du.
Ja.
Du Spinner.
So ist es. Aber wo waren wir jetzt bei der Dekadenz? Die haben
ja auch, zwischendurch hieß es ja, es war ja auf der Kippe, ne, dass der hingerichtet wird, weil der Pontius Pilatus auch gesagt hat, er ist ein Narr, lass ihn gehen.
Ja.
Der ist ein
Narr.
Ja,
es ist.
Und dann haben die aber gesagt, dann haben die Pharisäer haben dann gesagt, naja, das musst du aber jetzt machen, weil wegen Politik, weil sonst verpetzen wir dich beim Statthalter.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann,
stimmt schon,
zack, recht.
Ja.
Er hat es eigentlich gut gemacht.
Und in diesen Traditionen finden sich dann wiederum Narren um Christi Willen.
Ja.
Auch wieder zwei Stränge.
Aha.
Und zwar der eine Strang,
ja,
der Salos hier genannt wird,
aha,
im Griechischen. Der ist sich...
Wie diese Bonbons?
Sie meinen...
Diese Salmiak-Bonbons? Kommt es daher?
Sie meinen wie die Bomber, Sie meinen den Gib Sänger von den Toten Hosen.
Ja, genau. Calippo.
Campari.
Ja.
Die Bombers. Ich will gar nicht über Bombers reden. Ich will sagen, es gibt diese Salos. Die sind sich ihrer Narrheit bewusst. Also die sind quasi,
ja,
die missionieren und spielen die Narrheit, um Christus nachzuahmen.
Ja.
Mimese, Herr Eisenbart, Mimese.
Mimetisch.
Und die anderen sind Typen, die so sind wie Franziskus von Assisi,
ja,
die einfach von Wesen her asketisch sind und dadurch sich quasi in diesen Narrentypus einordnen lassen.
Ja.
Aber einfach von sich aus gesehen, es gab auch gerade im russisch-orthodoxen Glauben gibt es eine große Tradition, Narren als heilig zu erklären.
Ja.
Und auch besonders Narren, die heute als einfach geistig eingeschränkt eingestuft werden würden,
ja,
und außerhalb der Gesellschaft standen, als Heilige wahrzunehmen.
Ja.
Weil die quasi reinen Geistes das performen, was Jesus gemacht hat, nämlich,
ja,
einen Narr außerhalb der Gesellschaft. Sehr theoretisch, Herr Eisenbart, sehr theoretisch.
Aber interessant. Durchaus.
Als nächstes möchte ich noch über Literatur reden, aber wir könnten noch mal einen Text hören.
Ja.
Und dann steigen wir noch mal kurz, gehen wir noch zu Shakespeare und Goethe, würde ich sagen.
Ich habe hier so von Kienitz habe ich.
Ja, von Kienitz haben wir einen ganzen Haufen, und zwar.
Ganzen Haufen.
Der Herr Kienitz hat sich heute aber ist aber auch mal wieder.
Was ist
der spritzig.
So Datum?
Ja, es gibt so, mischen Sie einfach wild durch.
Ja.
Wir hören 24.02.2016,
ja,
als erstes, gelesen von FD. Dann hören wir Midas, gelesen von Ella Gülden.
Ja.
Dann hören wir 23.04.2012,
ja,
gelesen von Ella Gülden. Und
genau,
dann zum Abschluss noch moderne Ansichten,
so gelesen. So machen wir das.
Vier Gedichte, ein Viererpack, Bastian Kienitz, kurze, aber doch gehaltvolle Gedichte, mit viel schönen kleinen Interpretationsmöglichkeiten.
Genau.
Wie das immer so ist.
Gedanken hin, Gedanken her. Ich denke da eher an Datenverkehr. Wie 100-mal Frühling und verrückt nach Meer im März. Wenn all die kleinen Blümchen sprießen, wünsche ich mir einen Weckruf. Küssen, aber wild und zügellos. Da schaust du wie ein Kamel mit einer Mandoline zwischen den Hügeln, bereit im Wüstensand die Zauberformeln zu singen, unberührt. Und mit plötzlichem Erscheinen des Wassers, gleich einem Wal aus dem Wasser schießend oder wie ein Lachs auf Spur, der punktgenau dort landet. Schnapp nach Schnapp, Atmung.
Du sagst, ist das geil, und gierst nach einer Dosis Sahneverschnitt wie einst nach deinem Spielzeug. Kaputt und weg. Mein Garten ist ein Refugium aus Guten Morgen Gesprächen und rum und dran, also frischen Buttercroissants, einem Engel, Klavierspiel sowie Wildereien am Abend zuvor. Wie könnten wir sonst weiße Berge bemalen? Mit einem Yeti zum Beispiel. Ich stapfe davon, du hinterher, kleiner Barbar, und hinterlasse Spuren, Touch auf deiner Haut, die nur Comanchen lesen können.
Flitzt so vorbei, so ein Flitzpiepen, baut sich sein Nest zwischen den Häusern und denkt wohl, er könnte hier einen auf Natur machen. Der Kleine rackert sich ab, schmeißt mit Kehllauten um sich und plustert sich auf, bis es Licht wird. Der denkt wohl, es wäre schon Frühling.
Ja, Herr Kienitz gibt uns nochmal ganz andere Perspektiven auf das Thema.
Ja, aber wirklich.
Da war alles dabei. Da war Liebe, ja. Lust, Leidenschaft, Verwunderung.
Und Ornithologie.
Ornithologie.
Herrlich.
Alles dabei.
Ja, wirklich. Jetzt haben wir aber ordentlich hier rausgefeuert aus allen Rohren.
Ja.
Frau Meisendorf, ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen,
ja.
Die ist mir ein bisschen unangenehm. Ist ja auch ein bisschen, geht vielleicht ein bisschen
ja.
Zu weit. Aber war Goethe ein Clown?
Herr Eisenbart, gut, dass Sie das fragen. Ich habe dazu ein paar Kleinigkeiten dabei.
Habe ich mir gerade ausgedacht, die Frage.
Goethe wird noch mal, gleich nochmal auftreten, aber wenn Sie fragen wollen...
Und hier kommt Goethe.
Ich bin der Goethe. Was wollen Sie von mir wissen?
Ja, Goethe spielt seine erfolgreichsten Hits demnächst bei Eisenbart und Meisler. Wir freuen uns jetzt schon. Sie können jetzt wieder...
soll ich wieder zu...
genau.
Okay, das war Goethe.
Meine Frage, sehr schön. Ja. Ihr Hessisch ist tadellos. Es ist wirklich ein Traum.
Ja.
Sie haben bestimmt früher auch viel Badesalz gehört.
Ja, natürlich, klar. Ja,
das merkt man.
Ja.
Na, also Ihre Sprachkenntnisse. Sie sind ja auch gelernte Englisch.
Ja.
Ja.
Ansagen, ja.
Verkehrsansagen, ne?
In ja, aber Englischen. Wollen wir kurz zu Goethe? Oder wollen Sie jetzt so weiter mit mir über mein Hessisch reden?
Vielleicht ein andermal. Aber meine Frage brennt mir unter ja. den Haaren.
Ja.
War Goethe und ja. Clown.
Passen Sie auf. Ich habe was Lustiges gefunden. Wir hatten ja vorhin über den Grobianismus geredet.
Ja.
Ne? Das war quasi Literatur, die daraus aus Negativbeispielen des Verhaltens,
wie man es nicht macht,
besteht.
Kommt da der Grobian dann auch her oder ist es?
Ja, da kommt der Grobian her, genau. Ja. Es gibt ein Buch, der heißt mit dem Titel Grobian.
Ah ja. Von Erich Kästner, ne?
Nein.
Oder der Gang vor die Hunde. Grobian oder der Gang vor die Hunde.
Eisenbart, ist jetzt gut. Es gibt noch was worauf ich noch hinaus wollte. Wir hatten im 16. Jahrhundert wird diese Figur des Clowns plötzlich sehr populär.
Ja.
Das hatten wir jetzt schon dreimal. Commedia dell'arte, aber ja. auch andere reformatorische
ja, ja.
Einflüsse. Man muss sich vergegenwärtigen, beim Theater
ja.
gab es vor Goethes Zeit eigentlich gar nicht so dieses Autorentheater, wie wir es heute kennen,
ja.
dass ein Schriftsteller ein Theaterstück schreibt und dann auf die Bühne bringt. Nicht ja. wahr? Wir hatten es vorhin bei Commedia dell'arte, da standen oft gar keine richtigen Texte fest.
Ja.
Deswegen heißt es ja auch Rolle. Es heißt ja auch deswegen Rollentheater, weil die Schauspieler zum Teil nur so eine Rolle mit Text bekommen haben
ah, ja.
und dann gelernt haben, ach so, hier muss ich irgendwas sagen. Dann steht da gar nicht drauf, was mein Gegenüber sagt, sondern man kriegt ja. einfach nur so wilde Anweisungen, zum Teil ah, ja. Stegreiftheater, wo dann überhaupt nichts mehr feststeht.
Oder zum Beispiel Impro-Theater,
Impro-Comedy.
Ja.
Aber früher war Theater einfach nicht so als Kunstform auch gedacht.
Ja.
Da war das eben auch hauptsächlich Mimese. Das heißt, wenn man eine Schauspielausbildung gemacht hat und beigebracht bekommen, wie guckt man verwundert,
ja.
wie guckt man traurig. Und das hat man dann wie so ein Bausteinkasten auf der Bühne sich zusammengebaut.
Ja, und
zusammengebaut.
Auch die Kostüme waren ja auch, sahen auch überall gleich aus.
Ja.
Da kann man jetzt, kann man ein beliebiges Buch aufschlagen über Commedia dell'arte. Ja. Und egal, wo das stattgefunden hat, die Kostüme sahen ziemlich ähnlich aus.
Genau.
Damit man auch, wenn man woanders war, trotzdem erkennen konnte, ah, das ist jetzt der Harlekin.
Was
ich meine nur, das ist relativ einfach,
ja, ja,
rustikal.
Ja. Genau, richtig. Und heute würde man sowas als Boulevardtheater bezeichnen
ja.
oder als Volkstheater.
Ja.
Nämlich Theater hat damals nicht, hatte diesen künstlerischen Anspruch nicht an sich selbst
ja.
und war vor allen Dingen Unterhaltung und sollte leicht verständlich
ja, Peter
sein.
Peter Steiner auf Super RTL, ne?
Genau. Und jetzt kommt Herr Goethe auf die Bühne.
Ja.
Herr Goethe, das hatten wir bei der Sendung Muse.
Aha.
Fällt in eine Zeit, in der sich plötzlich so eine Idee eines Genies auch etabliert hat. Eine Idee, dass Kunst etwas Eigenständiges sein muss und keine Nachahmung. Ja. Da haben wir es wieder beim Schauspiel, die früher einfach nur als aus Nachahmung von Mimik bestanden hat. Und schreibt so mit künstlerischem Genieanspruch Sachen wie den Faust oder auch alle die ganzen Theaterstücke, die damals aufkamen und die plötzlich als Werk auch eigenständig funktionieren sollten. Ja. Und anscheinend hatte Goethe plötzlich die Idee, ja, schade, eigentlich würde ich auch gerne mal so ein Boulevard-Theaterstück machen.
Ja.
Es soll ja auch mal lustig sein bei mir.
Und da hat er die Leiden des jungen Werther gemacht?
Nee, Herr Eisenbart, er hat Hanswursts Hochzeit geschrieben.
Kennen Sie das? Hanswursts Hochzeit?
Kennen Sie das?
Bis jetzt noch nicht, aber ich bin sehr gespannt.
Das ist ein leider nicht vollendetes Theaterstück von Herrn Goethe.
Schade, war ihm dann doch nicht so wichtig.
Ich lese Ihnen mal ganz kurz den Anfang daraus vor.
Ja.
Kilian Brustfleck tritt auf. Habe ich endlich mit allem Fleiß, manchem moralisch-politischen Schweiß, meinen Mündel Hans Wurst erzogen und ihn ziemlich zurechtgebogen. Zwar seine tölpisch schlürfige Art, so wenig als sein kohlschwarzer Bart, seine Lust in den Weg zu scheißen, hab nicht können aus der Wurzel reißen. Was ich nun all kund bemeistern, das wüsste ich weise überkleistern. Hab ihn gelehrt nach Pflichtgrundsätzen, ein paar Stunden hintereinander schwätzen, indes er sich am Arsche reibt und Wurstel immer Wurstel bleibt. Können Sie Parallelen herausarbeiten?
Also ich lache mich schreckig.
Können Sie Parallelen herausarbeiten? Sehen Sie gewisse Parallelen?
Es ist ein bisschen wie bei Faust.
Richtig.
Also der Anfangsmonolog, wo er erzählt, was er alles schon gelernt hat.
Ja, richtig Eisenbahn.
Heiße Magister gar.
Ja.
Und es ist sogar dasselbe Versmaß.
Ja, richtig.
Also das ist richtig. Die Hebungen, die kann man komplett drüber. Man kann es als Kanon singen, wenn Sie wollen. Also der eine fängt mit Hanswurst an, der andere mit
Kilian Brustfleck.
Ja.
Und auch die Figurenaufstellung am Anfang liest sich so, dass 25 Namen aus dem Anal- und Fäkalbereich entstammen und 27 aus dem Genitalbereich.
Selbstverständlich.
Sollen Sie mal ein paar hören? Darf ich das im Radio sagen?
Ja, ist schon
ist ja Goethe.
20 vor 6, jetzt können Sie Ihren Kindern zu Hause die Ohren zuhalten.
Also die Figuren, die auftreten in Hans Wursts Hochzeit, sind Hans Wurst, der ist Bräutigam, Ursel Blandin.
Moment, Hans Wurst, ist es jetzt genital oder Koprow?
Ich glaube, eher Letzteres.
Ah ja.
Ursel Blandine ist die Braut.
Ja.
Ursel mit dem kalten Loch ist die Tante.
Ja.
Kilian Brustfleck, Hans Arsch von Rippach.
Ganz normale Leute.
Mats Fotz von Dresden. Reck Erschken aus Schnuckfötzken und Schnuckfötzken sind die Nichten. Hans Urian ist der Kuppler. Peter Sauschwanz, Scheißschmatz, Laus Zippel, Grinch Schniepel, Rotzlöffel ist der Page. Herr Eisenbart, sind die Figuren, die diesem Theaterstück auftreten. Ist das nicht erfrischend?
Herrlich.
Lustig? Herr Goethe war ein Comedy-Gold. Könnte man
Comedy
sagen.
Gold.
Er konnte so gut mit Humor umgehen.
Ja, könnte man heutzutage, der wäre auf TikTok, wäre der große Renner wahrscheinlich. Wird einfach so in die Kamera die Namen sagen und wird dann geteilt und dann andere Leute
gefäfft.
Lip-sinken da drauf dann. Das ist, ich sehe da eine große Karriere.
Grinch Schniepel ist auch ein guter TikTok-Channel.
Ja.
Also, was ich sagen wollte, er hat sich quasi...
Unangenehm.
Herr Goethe macht sich einen Spaß hier draus, dass zum einen die alte Theaterform wieder aufgreift, die ja nur aus Zoten besteht quasi. Ja. Und gleichzeitig parodiert er sein eigenes Werk. Sie haben gerade sehr schön die Parallelen zum Faust, vor allen Dingen zum Urfaust, kurz dargelegt. Und nur anhand der ersten Sätze, die ich Ihnen jetzt vorgelesen habe. Und hat es auch dann gleich wieder verworfen. Hat es anscheinend auch für nicht besonders gut erachtet, was er da geschrieben
Komisch.
Hat.
Komisch. Ja. Das wundert mich.
Es gibt noch eine zweite Parallele zwischen Goethe und Clowns.
Ja.
Und zwar möchte ich nochmal ganz kurz zur Commedia dell'arte gehen. Wir haben das jetzt gerade noch nicht so gut abgegrenzt. Und das wird gleich alles Sinn ergeben. Commedia dell'arte, eine bestimmte Art des Theaters, entwickelt in Italien, aber dann sehr schnell vor allen Dingen auch in Frankreich populär geworden, 16. Jahrhundert, genau die Zeit, in der auch Clownsfiguren entstehen. Es liegt kein klarer Text fest für das Theaterstück, es gibt nur Figurenkonstellationen und einen groben Plot, der wird vorher mit den Schauspielenden ausgemacht und dann agieren die das einfach auf der Bühne aus und es kommt sehr viel auf Improvisationskünste an und eigentlich mehr darum, immer wieder den gleichen Plot in Variationen zu sehen und sich daran zu erfreuen als Publikum.
Ja.
Hier treten verschiedene Archetypen der damaligen Gesellschaft auf und treten in Konflikt. Unter anderem haben wir Figuren wie den Arlecchino, den hatten wir vorhin schon, den Harlekin, der aber eigentlich keine Clownsfigur ist, weil der Harlekin reinste Ironie ist.
Ja.
Harlekin ist sich sehr bewusst, welche Regeln er warum bricht. Der klassische Clown ist es nicht. Der klassische Clown will ja eigentlich die Regeln nicht unbedingt brechen, sondern bricht sie aus Versehen und dadurch entsteht Humor. Harlekin weiß sehr genau, welche Regeln gerade gelten und wie sie zu brechen sind. Harlekin kann auch mit dem Publikum in Kontakt treten, kann die vierte Wand durchbrechen, kann zwischen verschiedenen Ebenen der Handlung springen.
Ja.
Ist wie eine klassische Trickster-Figur, die sie ja auch schon aus der Mythologie kennen, wenn sie zum Beispiel an Loki denken oder an Seth aus dem Altägyptischen.
Ja.
Das sind Figuren, deren Kraft oder auch Hermes, der ja gleichzeitig Schutzpatron der Handelsleute und der Diebe ist.
Ja.
Also Figuren, die durch ihre ironische, durch ihre Doppelbödigkeit entstehen, das ist der Harlekin.
Ja.
Und er bringt die Handlung durcheinander und treibt sie auch immer wieder an, weil er eben für Unruhe stiftet, aus einem Spaß daran, Unruhe zu stiften.
Ja.
Das ist ein Harlekin. Und jetzt sagen Sie mal dreimal das Wort Harlekin.
Harlekin.
Und sagen Sie es nochmal auf Italienisch.
Arlecchino.
Okay. Nochmal Harlekin.
Harlekin.
Und nochmal Arlecchino.
Arlecchino.
Und jetzt sagen Sie das eine Gedicht, was alle SchülerInnen in der Schule von Goethe lernen müssen.
Der Zauberlehrling.
Nein, auch, aber das andere.
John Maynard.
Nein. Auch eine Ballade.
Erlkönig,
ja,
jetzt hab ich's.
Jetzt sagen Sie Erlkönig und Arlecchino.
Arlecchino. Aber das ist doch was anderes. Binden Sie mir jetzt einen Bären
Wieso?
Auf.
Herr Eisenbart?
Das ist was anderes.
Wieso, Herr Eisenbart?
Weil der Erlkönig eigentlich der Elbenkönig ist. Das ist nur ein Übersetzungsfehler aus dem Dänischen.
Eisenbart, das war ein kleiner Spaß. Es gibt die Tendenz, gerade bei Narren, wir hatten es vorhin beim Narrenschiff aus Nürnberg, beim Schembadlauf, wurde gerne eine Verbindung hergestellt zwischen diesem Narrenschiff, dieser Hölle, das wurde Hölle genannt und war ein Schiff voller dämonischer Figuren, zu der sogenannten wilden Jagd, die man aus verschiedenen mythologischen Kontexten kennt.
Ja.
Also eine Truppe von übersinnlichen Figuren, die über den Himmel reiten.
Ja.
Und es gibt eine Herleitung des Begriffs Harlekin.
Bei The Witcher, ne?
Zum Beispiel, aber auch bei The Northman.
The Witcher kennen Sie, ne?
Ja, das The Witcher kenne ich.
Diese, wo man den Fisch einlegt in Essig und Zitronensaft.
Essig und Erl.
Ja.
Ja.
Es stimmt nicht, ne?
Es gibt die Herleitung dieses Namens Harlekin als Höllenkönig, also als eingeenglischte Version des deutschen Wortes Höllenkönig, der über der Höllenkönig reitet über den Himmel in der wilden Jagd.
Aha.
Und da wurde eben wieder teilweise Zusammenhang hergestellt zwischen Erlkönig, Elbenkönig können Sie auch sagen, aber König das der Anderswelt halt.
Ja, Anderswelt.
Und da gibt es quasi eine Verbindung zu dem Wort Erlkönig Harlekin.
Ah.
Das war die Herleitung. Aber
wie heißt der Hermes mit Vornamen eigentlich?
Hermes Hausband. Um das abzuschließen mit der Harlekin-Figur in der Commedia dell'Arte, wurde mir gesagt, man soll mal auf die Masken gucken bei Commedia dell'Arte.
Ja.
Denn auch der Clown hat eine Maske, aber alle Figuren in der Commedia, das haben Sie vorhin schon gemeint, die haben alle Masken, damit man auch wiedererkennt.
Ja, schwarze Masken.
Schwarze Masken.
Meistens sind die
Und
schwarz.
Die Masken verraten auch was über die Persönlichkeitsprofile dieser Figuren.
Ja.
Zum Beispiel der Dottore, der Doktor, der Studierte, hat eine besonders hohe Stirn.
Der hat auch so dicke Backen.
Dicke Backen, so eine hohe Stirn. Und die Größe der Stirn dieser Maske zeigt an, wie klug diese Figur sein soll.
Ja.
Das heißt, je mehr Stirn diese Maske hat, desto schlauer ist sie. Und wenn Sie jetzt die klassische Harlekin-Maske anschauen, dann hat die eine relativ hohe Stirn.
Aha.
Wird also viel Intelligenz zugesprochen in diesen Figuren. In dieser Figurenkonstellation.
Der hat hier links und rechts so zwei Bommel mit einer
Nee, eine nicht, der, nicht der klassische nee. Harlekin, nein. Der hat vor allen Dingen diesen Flicken, diese Flickenanzug aus verschiedenen bunten Flicken. Und also wir fassen zusammen, die Harlekin-Figur ist intelligent, ist sich bewusst, auf welcher Ebene der Handlung sie gerade ist und in welchem Universum tatsächlich sie auch befindet und kann sich das Publikum zu eigen machen zum Beispiel und treibt die Handlung voran, einfach dadurch, dass sie Spaß daran hat, Dinge durcheinander zu bringen.
Ja.
Und aus dieser Figur, die wurde sehr, sehr populär.
Ja.
Es wurden dann auch Stücke der Commedia dell'arte als Harlekinaden bezeichnet, bei denen diese Harlekin-Figur im Vordergrund steht. Oft ist diese Harlekin-Figur dann unglücklich verliebt in Columbine. Ist die klassische Gegenstück zum Harlekin.
Ja.
Und im deutschsprachigen Raum hat sich quasi aus der Commedia dell'arte, weil die so bekannt wurde, so berühmt, aber in Deutschland sich nicht etabliert hat, eher in Frankreich, hat sich in Wien die Figur des Hanswurst tatsächlich entwickelt, die aber deutlich derber ist und viel mehr auf diese zotenhafte, eher Karnevalstradition zurückgreift und quasi Hanswurst eher als Bauerntölpel wieder. Und da sind wir wieder beim Clown, das nämlich der eher der unbedarfte Bauerntölpel
ist. Frau Meisendrath, das war sehr interessant. Wir müssen jetzt aber einen Song spielen.
Ja.
Von Anton Bruckner.
Bitte
schön.
Freispielen. Lasst mich maskiert ein anderes Ich sein, tollpatschig im Traurigen, gedemütigt als dumm reitend, Phobien und Fantasien leitend, Krokodile schlagend und Diebisches entlarvend, im populistischen Edeladrett nichtssagend. Ein Freispielen zu untersagen und man im Suchtmittelrausch diesen Kummer versucht zu ertragen, indem man dann Hoffnungen von Erträumten besingt. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn die Kleinen schlafen, drum schlaf auch du. Und im Traum erscheint dir dann das Bärtierchen und winkt vom Mond herab. Weil es ist ja das erste Alien von Mensch erbracht. Schon steigt im Traum ein roter Ballon nach oben, welcher lachenfreudig zerplatzt und nun Masken herumfliegen, die dann ich in seiner eigenen Angst nicht frei spielen lassen. Ich bin Schauspieler, Maskenträger und Populist und verhindere ein Freispielen meiner Philosophie, da mir meine Liebe unfreiwillig Masken aufsetzt. Und die rote Nase kommt vom Suchtmittelrausch, welcher mir meinen Kummer ins Gesicht schraubt. Schon pflücke ich mir eine Maske, die nur Freundliches zeigt. Nur in gedanklichen Ruinen läuft mein Hirn jetzt amok als Joker und lacht, bis mein inneres Feindbild am Transhumanismus-Ritual reinbricht. Als ruiniertes, was ich mir selbst zusammenspinne und teilhabende Personen darin, wie verkehrt weiter ein schönes Leben erklären, darin Ziele, Hoffnungen sich tragisch unvollkommen erweisen, die mich verwirrt, irr, tatenlos, Lebendiges verlassend, einen Weg einschreiten, um Vergangenes abzufassen. Doch dies Traumatisierende will sich nicht löschen lassen und Gespinste treiben in Träumen ihren Unsinn, die mich befähigt, orientierungslos zu handeln. Ich habe keine reale Liebe mehr in mir und erkenne auch nicht im sozialen, digitalen, was dies noch wäre. Finsternis umhüllt mein Ich und in ihr Stimmen, die sagen, einsames Wesen, verstehst die Welt nicht mehr. Liebe deine Angst, denn sie verführt dich zu chemischen Taten und der Vogel der Woche schrillt vor sich hin, denn das, was er sah, ist für ihn Unsicherheit aszendierend und innerlich eine Gefahr, da jedermann ein Täter wie dieser sein kann.
So, unsere wilde Jagd, nicht wahr? Unser Narrenschiff.
Geht zu Ende.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss Ihnen noch auf Finger geklopft haben. Mit der Zuckertüte.
Ja.
Wie im Figurentheater. Herr Eisenbart, es war Andreas Brucker.
Entschuldigung.
Der Name.
Schön, dass Sie wieder dabei waren. Nächstes Mal geht es um
Rom.
Rom.
Nicht Rum, Herr Eisenbart.
Ach, schade.
Rom. Sie denken doch auch öfter an Rom zu Hause, wenn Sie da zu Hause sitzen. Und dann kommt Ihre Partnerin und fragt, woran denkst du, Schatz?
Hier kommt nochmal Hopsi mit Terrifier 3. Viel Spaß und eine kleine Einordnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Weihnachten 2024 oder kurz davor kam dann Terrifier 3 in die Kinos. Der Film ist wieder sehr garstig geworden, ist 125 Minuten lang. Wieder trifft der Clown auf Sienna und ihren jüngeren Bruder Jonathan und macht der Überlebenden, dem Final Girl vom letzten Mal, wirklich die Hölle heiß. Diesmal ist es halt nicht Halloween, sondern die Weihnachtszeit. Art the Clown bekommt auch irgendwann ein Weihnachtsmann-Kostüm und kann damit Männer, Frauen und Kinder ins Jenseits befördern. Oder nicht damit, sondern darin. Und der Film ist mindestens so brutal wie sein Vorgänger. Ich finde insgesamt den gesamten Film nochmal besser als den heißgeliebten Terrifier 2. Allerdings wird die Geschichte nur wenig weiterentwickelt und das Ende ist ein bisschen frustrierend, denn nach dem intensiven Finale im Stil eines Terrorfilms wie The Texas Chainsaw Massacre gibt es keinen richtig befreienden Payoff. Ja, lacht ruhig, aber das ist mir hier dann etwas zu düster. Und ich bin auch traurig über etwas, das ich hier aber jetzt nicht spoilern will. Stattdessen möchte ich noch ein bisschen über Misogynie, also Frauenhass in Horrorfilmen, speziell in Slasherfilmen, sprechen. Es ist nicht nur so, dass sich Horrorfilme kritisch mit der Abwertung von Weiblichkeit befassen, zum Beispiel in Filmen wie Man, The Woman, Rosemary's Baby oder Jennifer's Body. Sie reproduzieren sie leider auch. Gerade das Slasher-Genre und davor auch schon der Giallo, zu dem die Terrifier-Reihe zählt, steht unter Verdacht, junge Frauen teilweise nur als erotisch attraktives Schlachtvieh in seinen Filmen unterzubringen und so den frustrierten jungen Männern eine doppelte Befriedigung zu verschaffen. Sie können die tolle Schnitte auf der Leinwand angreifern und dann, weil sie sie ja eh nicht haben können, sich daran erfreuen, dass sie von einem Jason, Michael Myers oder Ghostface abgeschlachtet wird. Dass in diesem Motiv auch ein negatives Jung- und Männerbild kultiviert wird, das liegt auf der Hand, nutzt aber keineswegs den Frauen, die sich durch diese Reduktion auf das sexy Opfer kleingehalten und gedemütigt fühlen dürften. Die Kritik ist keineswegs unberechtigt, denn gerade in Slashern der 1980er und 1990er findet sich eine unverblümte Sexualisierung von Mädchen und Frauen, ohne dass deren Charakter eine Rolle spielt. Und der triumphierende Mörder ist dann meist ein Mann. Das lässt sich oft schon den Filmplakaten, wie zum Beispiel denen der Sorority-Massaker-Reihe, entnehmen. Allerdings sind selbst stumpfe Slasher wie The House on Sorority Row mit einem Final Girl ausgestattet, also einer weiblichen Heldin, die bis zum Kuss überlebt und sich weder als Opfer noch primär als Lustobjekt anbietet. Auch werden die Erwartungen des Male Gaze, der Frauen als Objekte für die eigenen Bedürfnisse und nicht als eigenständige Menschen einsortiert, in manchen Filmen im einen Moment befriedigt und im anderen gegen den männlichen Starrer genutzt. Zum Beispiel, wenn ein Voyeur im Film unvermutet selbst Opfer des maskierten Killers wird und sich der männliche Zuschauer ertappt fühlen darf. Trotzdem ändert das nichts daran, dass Filme wie Tanz der Teufel von 1981 oder Terrifier eben von 2016 einen Nachgeschmack hinterlassen. Bei Tanz der Teufel sind es fast ausschließlich die Frauen, die als Love Interest, aber auch als blutrünstige Dämonen in Szene gesetzt werden. Hier werden eindeutig heterosexuelle Ängste von Männern abgebildet, die an die Dämonisierung der Frau erinnern, die zum Beispiel bei Klerikern des Mittelalters oder der frühen Neuzeit durchaus beliebt war. Dahinter steckt, psychoanalytisch betrachtet, wohl eine tückische Projektion. Der Mann unterstellt sein eigenes, ihm unangenehmes Begehren der Frau. Da das Begehren ambivalent ist und den Mann schwach und bedürftig machen könnte, muss es geleugnet und dem Gegenüber untergeschoben werden. Dieses Gegenüber, das geheime Wunschobjekt, wird dabei als übermächtig und bedrohlich erlebt. Der Mann kann sich selbst als Opfer inszenieren und die eigene Verantwortung für seine Lust ignorieren. Von Männern geschriebene, meist religiöse Texte rund um den Globus sind voll von diesem Muster. In Terrifier ist es dann vor allen Dingen noch der Sadismus, der sich speziell gegen Frauen richtet, zumal gegen solche, die Art den Clown vorher noch aufgezogen und verspottet haben. Der gekränkte Mann, der sich wegen eines ziemlich harmlosen Spaßes derart brutal rächt, ist leider keine Fiktion des Horrorkinos. Damien Leone zumindest wurde nach Terrifier wegen misogyner Tendenzen in dem Film kritisiert und hat darauf reagiert. Er sei unter Frauen groß geworden, die er liebe und respektiere und mit denen er bis heute die Liebe zu Horrorfilmen teile. Frauenverachtende Tendenzen lägen ihm fern und er wolle in seinen künftigen Filmen sicherstellen, dass die Zuschauerinnen das auch merken. Allerdings gab er zu bedenken, dass man keinen Film drehen kann, der nicht irgendjemanden vor den Kopf stößt und dass Gewalt auch gegen Frauen, genauso wie das Final Girl, einfach zu einem Slasher-Film dazugehören. Was immer man von Leones Aussagen halten darf, nachdem er in Teil 1 und 2 die übelsten Kills für Frauen reserviert hatte, sieht es in Terrifier 3 nun anders aus. Ich interpretiere das so, dass sich Leone die Kritik, wenn auch vielleicht nur oberflächlich, doch zu Herzen genommen hat. Und es zeigt auch, dass auch Horrorfans, die die blutrünstigsten Filme schauen, deswegen moralisch nicht unachtsam sein müssen. Und hiermit beende ich eine kleine Ausführung zur Art dem Clown und ein bisschen zu Misogynie im Slasher-Film. Verweise nochmal auf Horror und Psychologie, alles zusammengeschrieben. Das ist die URL für einen Blog, in dem es auch wundervolle Podcasts gibt, zum Beispiel.